Kunst trifft digital.
Der Podcast.
Hier erfahrt ihr jede Menge über Kunst in Zeiten der Digitalisierung und das hautnah von ganz fantastischen Künstlerinnen und Künstlern.
Heute haben wir einen Gast, einen weiblichen Gast, und ich freue mich extrem drüber, weil ich sie schon seit den 90ern kenne. Annette Humpe war unsere Produzentin und sie hat, nachdem sie mit uns die ersten Platten produziert hat, eine junge Künstlerin produziert, nämlich eine Band namens Luzi Electric. Wir haben die Protagonistin dieser Band heute hier. Ich bin total froh, dass du da bist. Hey, Luzi van Ork, schönen guten Tag.
Hallo, Tag ihr beiden, wie schön.
Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und jeder von uns geht einkaufen und shoppt online. 31 Millionen von uns zeigen dabei unseren heutigen Partner vor, nämlich Payback. Das machen sie an der Kasse und lassen sich so fürs Einkaufen belohnen. Solltet ihr das Bonusprogramm noch nicht als mobile Version kennen, schaut euch die App mal an. Denn die ist ziemlich smart, weil sie viele Services bündelt. Punkte sammeln natürlich, da sind alle Coupons mobil drin. Payback hat sogar eine ausgezeichnete Mobile Payment Funktion umgesetzt und die App wechselt automatisch je nach Partner die Oberfläche und Inhalte. Also ziemlich cool und innovativ und man kann Plastikkarte, Papiercoupons und EC-Karte daheim lassen. Ich benutze sie wirklich ständig und gerade in Zeiten von Corona ist es mega komfortabel, damit kontaktlos zu punkten und zu zahlen. Die App wurde auch schon mehrfach ausgezeichnet, unter anderem als eine der Top 3 Shopping-Apps und eine der Top 3 Alltags-Apps. Wenn das für dich interessant ist, dann schau dir die Payback-App jetzt einfach mal selbst an. Ich habe dir unter digitalkompakt.de/payback eine Weiterleitung eingerichtet und natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren. Ich wollte gerade sagen, seit den 90ern kennt nicht nur Sebastian nicht, sondern ich glaube, fühlt jeder, oder? Also
ja, wobei Sebastian und ich kennen uns tatsächlich, also oh, ich kenne so viele.
Abgründe von mir, ja.
Ja, wirklich.
Wir waren auf Tour zusammen.
Wir waren zusammen auf Tour und zwar sogar mehrmals. Aber das ist total schön, weil mir fiel das wirklich auf, als wir so das Vorgespräch hatten für diesen Podcast. Das ist wirklich wie mit einem Familienmitglied sprechen oder so. Man sieht sich total selten, aber es ist wahnsinnig vertraut. Das ist ganz merkwürdig. Ich finde das immer sehr schön.
Es ist wirklich so. Wir waren jung und wir haben zusammen wirklich viele Dinge erlebt, ja.
Ja, ja, wirklich.
Und lass uns über diese Dinge ruhig reden heute im Laufe dieses
Echt?
Podcastes, ja. Über alles, lass uns alles auf den Tisch packen.
Nein, ach, Sebastian.
Nein, das können wir gar nicht machen, ne? Also komm, nein. Jetzt stellt euch mal vor, was wir alles zusammen erlebt haben.
Tja, jetzt bin ich neugierig. Hast du mal eine Anekdote?
Musik, Musik, Musik.
Ich weiß nur, dass also den Prinzen haftete damals ja so ein eher braveres Image an und das zu Unrecht. Mehr sage ich dazu nicht.
Nein, komm, ich glaube, wir haben am Ende die Zeit sehr gut erlebt, die wir erleben konnten. Wir
auf jeden Fall, aber ich möchte doch jetzt nicht irgendwelche interner Preis geben, die möglicherweise auch bei dir in der Versenkung verschwunden. Ich weiß gar nicht, gibt es irgendwas, was ich nicht, nee, ich glaube, bei mir gibt es echt nichts mehr.
Gibt es irgendwas, woran ich mich nicht mehr erinnere? Nein.
Nee, aber das würde ich nicht machen. Das gehört sich ja nicht. Wann musst du das selber erzählen?
Hey, komm, wir sind damals echt rumgeflogen. Wir waren beide Popstars. Wir haben beide irgendwie echt, wir waren weit
Schlimm.
Oben in den Charts und haben echt schöne Sachen erlebt. Und das war ein Film, in dem wir wirklich durch die Gegend geflogen sind und uns gegenseitig auch befeuert haben in dem, was wir tun. Und wir haben uns auch gefeiert für das, was wir machen. Mhm. Natürlich hat uns Annette miteinander irgendwie verbunden. Das war die Erfahrung, die wir beide gemacht haben. Und wir haben viele schöne Sachen zusammen erlebt.
Definitiv und auch wahnsinnig schöne Konzerte und ich glaube, du bist mit dem ganzen Rummel wesentlich besser klargekommen als ich. Für mich war das nix. Ich war
ja auch älter als du.
Das stimmt. Ich glaube, das ist auch noch.
Nee.
Ja. Echt?
Naja.
Du meinst, ich habe nicht aufgeholt.
Nein, es ist ja wirklich so, dass du wenn du zu jung bist, um diesen ganzen Wahnsinn zu erleben, kannst du da wirklich irgendwie bleibende Schäden davontragen. Oder kannst du auf jeden Fall, du gehst damit wirklich nicht so cool um. Und ich will auch nicht sagen, dass wir damit cool umgegangen sind. Wir haben natürlich irgendwie alles mitgenommen, was mitzunehmen war damals. Und das war wirklich eine echt wilde, eine aufregende Zeit. Und ich möchte es, wie man so schön sagt, nicht missen.
Nee, das ist richtig. Also ich glaube, es ist auch noch was anderes, ob du das als Mann in einer Männergruppe oder als exponierte Frau erlebst, weil zumindest damals war es so, es ist ja heute immer noch so, aber ja, vielleicht hat sich's ein bisschen gebessert. Ich glaube gar nicht. Aber es war damals natürlich schon so, dass gewisse Dinge klaglos hingenommen werden mussten von dir als weibliches Wesen. Also zum Beispiel erinnere ich mich sehr daran, wie wir im Tourbus zum allerersten Mal unseren einen Song im Radio gehört haben. Da lief Mädchen im Radio. Es war super klasse und ich habe mich so gefreut, bis der Moderator den Song absagt und ja, hier so eine neue Band, war gestern mal Geld oder Liebe. Das Mädel, was da singt, es war ein bisschen fett und hat Beine wie ein Zoom-Ringer, aber irgendwie ist es ganz lustig. Und du stehst da und denkst dir so, ja, das wollte ich jetzt hören über mich. Und wenn ich mich dann angucke, so von damals und denke mir so, ey, das war echt, also mal abgesehen davon, dass es mega fies war, hat es auch nicht gestimmt. Und sowas hast du natürlich dauernd mitgekriegt. Oder zum Beispiel, dass unser Trucker, der unser Tour-Equipment damals transportiert hat, der kam dann irgendwann zu mir an und sagte, ey Kleine, geh mal da zur Seite. Wo ich dachte, wie bitte?
Gleich feuern.
Deine Chefin, ja. Du dummes Arschloch. Und das durftest du dann aber nicht als Frau. Also mal abgesehen davon, von großen Fernsehmoderatoren, die dir ungefragt die Zunge in den Mund stecken oder so, sowas gab's auch.
Boah.
Und dem Radiopromoter, der daneben stand und sagte, oh, um Gottes Willen, du darfst jetzt nichts sagen, sag jetzt nichts. Und ich bin noch heute, also ich habe das lustigerweise dann später, ich schreibe ja mittlerweile Bücher, ich habe das auch thematisiert in einem Buch, beziehungsweise in einer Kurzgeschichte von einem Buch. Man macht, oder Frau macht sich dann immer noch Gedanken, warum hast du damals nichts gesagt, warum hast du dich nicht gewehrt? Und ich finde es total hart, weil ich habe quasi die Schuldgefühle, die der hätte haben müssen. Der ist mittlerweile tot, deswegen sage ich dazu nichts mehr. Aber also mit sowas musst du dann halt klarkommen und mit vielen anderen Dingen. Und das war nicht schön. Also mal abgesehen davon bin ich einfach, glaube ich, nicht so ein massenkompatibler Mensch. Und das war alles ein bisschen viel. Und ich habe dann da auch ja aktiv gegengesteuert irgendwie, dass Lucy Electric dann nicht mehr so erfolgreich wurde. Aber trotzdem war es sehr schön. Also ich möchte das auch nicht missen. Ich mag mein Leben nur heute lieber.
Ich frage jetzt mal suggestiv ein bisschen, in der Hoffnung auf eine positive Antwort. Wir waren doch aber eigentlich ganz charmant zu dir.
Nein, ihr wart entzückend.
Also
von euch,
also
im Himmel. Ja. Nein. Also von euch will ich da überhaupt nichts. Nee. Also ihr wart, das, deswegen sage ich, also es ist schön, es ist wie ein altes Familienmitglied-Treffen. Also es gab ja auch einen Schutzraum und das war zum Beispiel ihr. Ihr wart hinreißend und super toll und es gab einige, die waren hinreißend und super toll. Das ist gar nicht das Ding. Ich glaube nur, dass es, wenn du alleine bist und die ganze Welt redet über dich und also ich habe das damals empfunden wie so ein Computerspiel, was ich von Level 0, ohne die Regeln zu kennen, plötzlich auf dem höchsten Endgegner-Level spielen muss und ich darf aber keinen Fehler machen, weil jeder Fehler kostet nicht nur mich die Karriere, sondern auch noch zigtausend Leute irgendwie Arbeitsplätze und so und Geld und Hilfe und ich kriege fürchterlichen Ärger und das war alles nicht so meins.
Eines eurer späteren Lieder war, komme ich jetzt deswegen drauf, weil du es eben so ähnlich gesagt hast, nur wer im Heute lebt, dem wird das wohl ergehen.
Nee, das war eins der ganz frühen.
War das eins der ganz frühen?
Ja, das war eins der ganz, das war tatsächlich, damals gab es noch sowas, liebe Leute, die ihr jünger geboren seid, es gab noch sowas wie B-Seiten. Die B-Seite war die Seite, wenn man die Platte umgedreht hat die Kassette gewendet hat und das war nur wer im Heute lebt. Das war ein völlig schräges Stück, so ein fast schon Metal-artiges Stück, also ein Stück, so ein Techno-Stück mit Metal-Gitarren mit einem Gedichttext von François Villon. War schön.
Ja, und ich meine, ganz ehrlich, also wenn man heute noch irgendwie sagt, komm doch mal rüber, Mann, ich glaube, die Leute beenden den Satz, ne? Oder weil ich ein Mädchen bin, kriegst du ganz oft so als Antwort. Also das ist ja irgendwie auch so ein Ding. Du bist ja auch popkulturgerichtig geworden.
Ja, das ist ja auch total schön. Also da bin ich ja auch super froh drüber und dankbar für. Nur wie gesagt, das ist alles sehr, sehr lange her. Lasst uns über heute reden.
Richtig.
Was ich dich nämlich dazu mal fragen wollte, so als Brücke. Ich habe dieses Lied aus der Ferne, für mich war das mal sehr stark auch mit Bravo verknüpft, weil glaube ich auch auf diesen Samplern drauf war, wenn ich mich richtig entsinne. Ne?
Ja, ja.
Ich habe das immer als so ein bisschen oberflächlich quatschig wahrgenommen und neben dich mit viel, viel mehr Tiefgang war. Warst du da auch in dieser Zeit so ein bisschen so, dass du, hat das einfach deine Jugend wieder gespiegelt oder hat man euch dich auch so ein bisschen gesteuert? Wie war das?
Nee, du wirst lachen. Also ich glaube, das ist im Übrigen auch ein Grund, also mal abgesehen davon, dass ich also wirklich aktiv alles gemacht habe, unbewusst, um dann später nicht mehr so erfolgreich zu sein, sind Mädchen und Er Süßer, also die beiden wirklichen Hits, die Lucy Electric gehabt hat, die einzigen wirklich 100% fröhlichen Stücke, die ich je gemacht habe. Also ich bin aus dem Grunde meines Herzens ein, ja, wie soll ich sagen, das nannte man früher nicht so, aber ich bin halt ein Goss. Ich bin in der Gothic-Szene sozialisiert worden. Ich bin mit 14 heimlich in so Discos gerannt, wie das Linientreu. Mein musikalisches Erweckungserlebnis war The Cure. Und ich bin viel zu schwermütig eigentlich, um so lustigen Pop zu machen. Das Lustige ist, dass tatsächlich dieses Mädchen war so ein Stück, da hatte ich quasi Melodie und Text, bis auf wenige Änderungen, so in die Ehe gebracht mit Ralf. Und Ralf hat dann Sachen geändert und dieses geniale Riff dazu geschrieben. Das, genau, die zweite Hälfte von Lucy Electric. Und das ist tatsächlich genauso in so einem ganz oberflächlichen Moment in der U-Bahn mal entstanden. So, das habe ich so runtergeschrieben und hatte das so im Ohr und dachte, ja, super. Und das war überhaupt nicht repräsentativ, aber das geht ja ganz vielen so. Und trotzdem, ich finde es auch nicht schlimm.
Also, weißt
das
du was? Ist also so, ich habe dieses Lied eigentlich übrigens nie, also natürlich ist es ein fröhlicher Popsong, aber ich habe dieses Lied inhaltlich eigentlich auch immer ein bisschen als ein selbstbewusstes, weil ich ein Mädchen bin, ich will jetzt nicht sagen ein emanzipatorisches Lied, aber schon irgendwie in die Richtung gehend. Also nicht irgendwie Licht unter den Scheffel stellen, sondern einfach sagen, hey, Baby, weil ich ein Mädchen bin, weißt du? Und das also immer das eher mit breiter Brust sozusagen.
Heute
würde
ich dir recht geben, mit 14 oder 16, wie ich damals war, hatte ich den Tiefgang, glaube ich, noch nicht.
Viele Jungs haben das auch gehasst damals einfach. Aber also natürlich, nee, das war auch so. Also ich, was mir damals wichtig war daran, war halt ein anderes Bild von Weiblichkeit zu geben. Ich war genervt davon, dass du nur dass du als stark und selbstbewusst wahrgenommen wurdest, wenn du so warst wie, ja, das nannte man früher Emanze, was echt fies ist, weil ich bin heute diesen Frauen, die das durchgekämpft haben, wahnsinnig dankbar. Früher, das ist, glaube ich, so ein bisschen wie, wenn man sich pubertär von seinen Eltern abnabelt. Also so ohne die Frauen der 68er-Bewegung. Also wenn ich mir so Pappnasen wie Rainer Langhans angucke, was der teilweise für hochgradig
sexistische Scheiße,
unfassbar sexistische Scheiße absondert und diese Frauen mussten mit diesem Männertyp leben, dann weiß ich auch, warum die so wütend waren und so teilweise auch so verbittert und genervt. Und wir haben natürlich quasi schon so den auf dem Boden durften wir wachsen, den die bereitet haben. Und jetzt dürfen wieder die Frauen auf dem Boden wachsen, den wir bereiten. Aber es ist halt einfach immer noch unfassbar viel zu tun und also viel zu viel. Also teilweise frustriert es mich auch einfach, weil ich mitbekomme, dass immer noch eigentlich viel, viel mehr nicht stimmt, als dass es stimmt. Also ich liebe es, dass, also vielleicht wird es wirklich in der Generation meines Sohnes ein bisschen besser. Dem kommen bestimmte Sachen total einfach über die Lippen. Der versteht gar nicht, warum man über sowas wie ein Gender-Sternchen überhaupt diskutiert.
Naja.
Das ist wunderbar.
Muss man natürlich auch sagen, das ist wirklich, also ich versuche ja immer heute auch bei den Diskussionen darüber immer wieder zu betonen, dass man die Dinge im Kontext der Zeit sehen sollte. Ja? Mhm. Also wenn wir überlegen, was Frauenrechte betrifft, seit über 100 Jahren dürft ihr wählen. Um es mal so ganz hart zu sagen. Ja? Und das ist für uns heute natürlich eine totale Normalität. Und viele Dinge sind bereitet worden. Du hast es eben gesagt, nicht erst durch die 68er-Generation, sondern eben schon viel, viel früher. Und natürlich sind viele Sachen, kommen uns heute total scheiße vor, die damals irgendwie erkämpft worden sind. Weißt du, wie ich meine?
Ja, das ist ja das, was ich meine. Das ist aber natürlich, das war zum Beispiel was ich in dem Alter noch nicht gesehen habe. Also, weil da habe ich das einfach als total selbstverständlich wahrgenommen. Und ich hatte auch wirklich das Gefühl und ich habe auch immer noch das Gefühl, dass in der Generation, also ich bin jetzt 49, ja, also das heißt so in diesen Jahrgängen, sagen wir zwischen geboren 69 bis 75 oder so, da habe ich wirklich das Gefühl, dass Männer anders mit Frauen umgehen. Das war vielleicht mal so eine kleine Lücke, wo die Klischees sich so ein bisschen aufgeweicht haben. Ich habe auch das Gefühl, dass da die Homophobie nicht ganz so schlimm ist wie davor und danach und dass auch viele andere Dinge irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht waren wir einfach zu viel mit dem drohenden Atomkrieg beschäftigt, um uns Gedanken darüber machen zu müssen, was eine Frau nicht zu tun hat oder was, also ich habe dafür keine Erklärung, aber ich hatte zumindest das Gefühl, bis ich ein Kind bekommen habe, eigentlich ist alles, was haben die denn alle? Ja, ist doch alles total cool und so. Und hab dann aber natürlich die ganzen Dinge, die mir passiert sind, davor überhaupt nicht so wahrgenommen. Das fällt dir erst hinterher auf, wenn du zurückblickst und sagst, boah, heftig, was war denn da eigentlich? Und dann gibt's noch mal einen Schritt, der kommt dann, wenn du das realisierst, was da teilweise abgelaufen ist. Es ist sehr, sehr unschön, sich selber als Opfer zu sehen. Das macht überhaupt keinen Spaß. Und deswegen bin ich auch lange so nach vorne gelaufen, habe gesagt, ach Quatsch, und ich bin doch kein Opfer, ich habe das alles im Griff, ist alles super. Und sich dann eingestehen zu müssen, dass die Dinge eben teilweise beschissen sind und dass du Opfer bist von Diskriminierung, beziehungsweise dass Menschen, nur weil sie einen anderen Chromosomensatz haben, bestimmte Privilegien haben, dann tut es weh, weil es einfach ungerecht ist. Und ich bin, da muss man dann meinen Mann dazu fragen, ich werde sehr, sehr, sehr ungehalten, wenn man mich ungerecht behandelt.
Aber hast du denn einen guten Umgang gefunden, mit anderen Leuten darüber zu reden? Weil was ich beobachte, also ich meine, es ist ja diese MeToo-Geschichte, also ich weiß gar nicht, wie man es nennen soll, diese Entwicklung, die, ja, ist ja im vollen Gange. Und ich beobachte, dass es ganz viel Positives tut. Aber ich beobachte auch Dinge, die ich auch manchmal schwierig finde, wenn Leute zum Beispiel vorverurteilt werden. Karrieren sind teilweise vernichtet, ohne dass es jemals irgendwie einen Beweis gäbe. Solche Sachen passieren ja auch. Oder das ist auch sozusagen auf der anderen Seite manchmal
dünnes Eis. Ja, das sehr dünnes Eis. Also ich bin da mal ganz vorsichtig.
Darf ich da mal eingrätschen? Also so, so hart das jetzt klingt, das zu sagen, die schrecklichen, also ganz viele Frauen durften Karrieren gar nicht erst machen. Und zwar unfassbar viele, bevor das alles passiert ist. Ganz viele Karrieren von Frauen wurden nur deshalb vernichtet, weil sie Frauen waren. Ich weiß, dass es für jeden Einzelnen persönlich, der ungerecht behandelt wird, ist das total schrecklich. Und ich möchte, also das Leid, was dabei entsteht, möchte ich niemandem absprechen. Ich glaube aber einfach, dass du tatsächlich einen Schritt zurückgehen musst und ja, dann einfach objektiv sehen musst, dass du sagst, wie viel Leid ist auf der einen Seite, wie viel Leid ist auf der anderen. Und ja, ich bin der Meinung, ich habe da sogar ein Buch drüber geschrieben, dass die Behandlung von Frauen in den letzten mehreren tausend Jahren einer Form von Sklaverei gleicht, weil wir auch immer noch, und das tun wir bis heute, ganz, ganz viel Arbeit machen, ohne dafür bezahlt zu werden, auch nur, ja, auch ohne dafür auch nur einen Dank zu kriegen oder so. Und wenn Sklaverei abgeschafft wird, passieren dabei teilweise auch Dinge, ja, die übers Ziel hinausschießen oder wo Menschen, und das ist furchtbar und das ist für die Leute, ja, ich habe einen Sohn, weißt du, also ich habe da selber Angst davor, dass er möglicherweise ungerecht behandelt wird. Das Problem ist nur, dass du das Unrecht nicht abschaffen kannst, wenn du es nicht wagst, dann einfach mal brachial irgendwo reinzuhacken. Und es muss gar nicht so weit gehen wie sexueller Missbrauch, weil das ist ja so, dass da stürzen sich Männer immer drauf, weil sofort der Beschützerinstinkt losgetreten wird und sagt, oh, und das Ding ist, sexueller Missbrauch ist für Frauen so alltäglich. Jede Frau, die ich kenne und auch ich selber, ich kann dir zig Situationen erzählen, wo sowas passiert ist. Und also das ist total normal. Und allein das ist schon grauenvoll. Aber das Problem ist viel subtiler. Zum Beispiel, dass in Berufsfragen, dass ganz viele Männer sich Frauen in bestimmten Berufen einfach nicht vorstellen können. Ganz dummes Beispiel. Ich produziere als Musikproduzentin in meinem eigenen Studio einen Künstler, der heißt King Mami. Das ist der Schauspieler Daniel Zillmann. Der ist super erfolgreich. Der hat jetzt beim König der Löwen zum Beispiel Pumba gesprochen und ist auch in ganz vielen Filmen, bei den Känguru-Chroniken und so. Und der singt fantastisch, der ist großartig. Und wir haben, als seine erste Single rauskam, Interviews gegeben. Und
ihr zu zweit?
Weil er so stolz war darauf. Er war wirklich was absolut entzückend war. Der war früher Fan. Und zwar nicht nur von Lucy Electric, so von Mädchen, sondern auch noch vom dritten Album. Und das hat ihm ganz viel bedeutet, dass ich das mache. Es war ganz toll. Und er hat jedem, der es hören oder nicht hören wollte, erzählt: Oh, Lucy ist meine Produzentin, sie ist mein Mastermann, sie schreibt mit mir die Songs, sie macht das alles, sie hat meinen Sound entwickelt, sie macht das so. Und gelesen habe ich dann, eine Zeitung hat geschrieben, Daniel Zillmann und seine Muse Lucy van Ork. Und der Rolling Stone hat sich immerhin dazu hinreißen lassen, er arbeitet mit der Songschreiberin Lucy van Ork. Weil Produzent bei Annette Humpe, die hat, glaube ich, wahnsinnig viele Jahre daran gearbeitet, dass das geht. Aber Produzentin ist ein Job, den können sich die meisten, gerade Journalisten in Deutschland, nicht vorstellen. Deswegen passiert das nicht. Ein anderes dummes Beispiel. Ja, ich schreibe Drehbücher. Wenn ich in ein Drehbuch schreibe, klar, bei den großen Stars ist das nicht so, aber du hast ganz viele so kleine Rollen, die besetzt werden. Davon, das ist das Tagesgeschäft für Leute, die im Schauspiel tätig sind. Ja? Fahrer. Da würde niemand auf die Idee kommen, eine Frau zu besetzen, ja, obwohl es unzählige Frauen gibt. Lokführer. Es gibt in Berlin mehr U-Bahn-Lokführerinnen als Lokführer. Trotzdem würde kein Kind, also eine weibliche Lokführerin zeichnen, wenn du sagst, mal einen Lokführer. Und diese Leute kriegen auch einfach weniger Arbeit.
Aber glaubst du nicht, dass sich da gerade wirklich eine Menge verändert?
Ich glaube, dass es tatsächlich, und so kompliziert manche Konstrukte sind oder so unbeholfen, ich glaube, dass es notwendig ist, einfach, also auch dieses Unbeholfen, dieses drüber Stolpern ist notwendig, um sich bewusst zu machen. Du sagst zum Beispiel auch ständig Mann. Und um sich bewusst zu machen, dass das die 50% der Welt einfach ausschließt und das ist doof. Und ich erlebe es zum Beispiel, ich lebe, wenn nicht gerade Corona ist, einen großen Teil meines Lebens in Schottland. Wir haben da einen zweiten Wohnsitz und in Schottland ist das anders. Die gehen anders mit dem Thema Frau um. Die haben da so einen niedlichen Comic, der heißt die Bruins. Und Mama Bruin ist das Familienoberhaupt. Und die Bruins sind seit vielen, vielen Generationen so das Role Model für eine schottische Familie. Und Mama Bruin bestimmt alles, Mama Bruin beschützt alle, Mama Bruin ist die Stärkste. Und in Schottland ist es total normal, dass du Frauen am Presslufthammer siehst, zum Beispiel auf Baustellen oder als Müllfrauen. Mein Sohn zum Beispiel hat im Museum von Edinburgh, als er klein war, da haben die immer so Kinderwochen gehabt. Da hat er Schweißen gelernt von 5 Frauen. Das wäre in Deutschland total undenkbar. Aber das ist einfach tatsächlich auch durch den Sprachgebrauch und dadurch, was du für Lebensmodelle den Menschen vorstellst, dadurch entstehen halt Bilder im Kopf. Und ich hoffe halt ganz doll, dass sich das gerade ändert. Ich würde mich freuen. Also ich merke es halt selber bei mir in meinem Umfeld, gerade was so Medien und so angeht, ist es immer noch schwierig. Also weil da sitzen auch viele Männer, die das natürlich auch sofort weit von sich weisen, weil keiner will Sexist sein. weil das ist irgendwie gleichbedeutend mit Arschloch. Wer will schon ein Arschloch sein? Weißt du?
Na, ich überlege gerade, also ich habe meiner Frau, weiß ich noch, die hatte ein diebisches Grinsen im Gesicht, als sie damals unsere Küchenplatte mit einer Stichsäge ausgesägt hat. Das war das erste Mal, die hat das nie gemacht. Ich habe es ihr beigebracht. Die hat gebohrt, Schlagbohren in die Wand und so. Und trotzdem ist es heute noch so, wenn es ein Regal anzubohren gibt, sagt die, oh, kannst du das machen? Das ist mir zu laut. Das heißt, ich habe bei der ganzen Geschichte, die du gerade erzählt hast oder den Geschichten überlegt, rufen Frauen das auch nicht so ab und ist das dann vielleicht auch wieder sozusagen sexistisch begründet, dass wir ihnen diese Rollenbilder nicht zeigen, sie deswegen gar nicht auf die Idee kommen. Also wenn ich von meiner Tochter Playmobil kaufe zum Beispiel, für Mädels gibt es immer Unterwasserwelten mit Meerjungfrauen und Feen und Nixen und so. Ja,
ja, scheiße. Und genau irgendwie lila und blau und was weiß ich. Also ich lese gerade zur Zeit oder habe gerade gelesen, voller Freude, das letzte Margarete Schokowski-Buch. Und sie hat zum Beispiel, ich komme deswegen wegen der Stichsäge drauf, also sie wohnt irgendwie außerhalb von Berlin, irgendwie in Brandenburg und hat da einen Kamin mit ihrem Mann zusammen. Und ich hoffe, ich bringe jetzt nichts durcheinander, aber ich glaube, es war irgendwie so. Sie hat eine Lehre gemacht als Kettensägen. Also sie hat eine Kettensägen gelernt, ja.
Geil.
Und hatte dann richtig und hat das so geil beschrieben, wo ich echt auch gedacht habe, ey, das ist doch der richtige Wind. Und wenn wir genau diese Plattitüden mal außen vor lassen, also wenn deine Frau heute zu dir sagt, mach du das mal lieber, dann ist das natürlich irgendwie das Rollenbild, das wir alle irgendwie kennen. Aber Margarete hat zum Beispiel geschrieben, eben, sie hatte den Ehrgeiz, das zu machen. Sie wollte ihr Holz selbst sägen und hat dann irgendwie da eine Lehre gemacht, also richtig mit Schutzkleidung und mit dem ganzen Wahnsinn, ja, wo man eben sagt, eigentlich so ein in Anführungsstrichen typisches Männer. Ding, dann hat sie gesagt, nö, das mache ich jetzt. Und das ist doch geil.
Das kommt dann ganz oft übrigens, genau dieses Argument kommt sehr häufig, auch so mit, trag doch mal das. Ich glaube, dass es eine Weile dauert. Ich habe irgendwann mal einen ganz herzzerreißenden Film gesehen. Da war ich noch dazu schwanger. Das heißt, ich musste dann wirklich so, war dann so hormonüberflutet, dass ich echt heulen musste. Das war ein Film über einen Bären, der irgendwie 20 Jahre lang in so einem ganz kleinen Käfig eingesperrt wurde. Und dann haben die Helfer den aufgemacht. Und dann hat sich dieses riesige, super gefährliche Tier nicht aus diesem Käfig getraut, weil der überhaupt nicht wusste, was ihn erwartet. Der war total ängstlich. Der konnte da überhaupt nicht. Und das war so furchtbar und so herzzerreißend. Und ich glaube, dass das ganz oft so ist, dass du, wenn du in eingefahrenen Bildern groß wirst, wenn du als Sklave groß wirst, das klingt jetzt ganz dramatisch oder ganz pathetisch. Wir haben hier noch den, auch wirklich als Frauen, auch noch wirklich den goldenen Löffel im Arsch, ja, wenn ich zum Beispiel an Indien denke oder so. Aber wenn du als Sklave groß wirst, hast du es verdammt schwer, dir klarzumachen, dass dir alles offen steht. Und du hast es auch verdammt schwer, dich bestimmte Dinge zu trauen. Ich erlebe das ja selber. Das ist zum Beispiel, ich programmiere alle meine Musik selber. Ich habe ein eigenes Studio, ich beherrsche da die gesamte Technik. Ich habe keinen Techniker oder irgendwas, auch keine Technikerin. Das gibt es relativ selten. Die einzige, die ich noch kenne, die das ebenso macht, ist Nicola, das Mastermind von Lying, von der Band. Und bei Nicola, und wir waren mit Lying auf Tour, mit King Mummy. Und Nicola wurde immer angesprochen von allen, die so auch von den Journalisten, ne? Die kamen irgendwie, auch wenn man das bei Wikipedia lesen kann natürlich, dass sie das alles macht. Sie ist die Produzentin von dem ganzen Spaß. Und sie wird immer angesprochen und sagt, ach ja, und euer Schlagzeuger, der macht die Songs, ne? Und also es gibt den einen Mann in der Band und der macht das, bestimmt. Weil das kann ja gar keine Frau machen. Und ich glaube, wenn du als Mädchen das immer wieder hörst, ich war halt irgendwann einfach genervt. Also ich bin mehr oder weniger so verunfallt dazu gekommen. Mich musste so das Schicksal dazu stoßen, dass ich mich das getraut habe. Ich habe immer auch schon als ganz junges Mädchen damals noch auf dem Atari Songs programmiert und so. Und es war aber immer so, dass klar war, dass, also Jungs können das auf jeden Fall besser. Das kann gar nicht sein. Ja, so. Also das wurde einem suggeriert. Das hat man dann auch so genommen als Mädel. Und dann hat man halt die Jungs machen lassen, obwohl man eigentlich selber dazu in der Lage gewesen wäre. Und irgendwann habe ich dann zum ersten Mal versucht, so ein kleines Soloprojekt zu starten. Da hatten wir dann als Co-Produzenten Gonzales angeheuert. Und dann hat mein damals wirklich bekloppter Manager, wie ich dann später, Jahre später erfahren habe. Problem ist, ich habe keinen Kontakt zu Gonzales. Deswegen, es tut mir total, der hat mich dann sogar öffentlich gedisst, weil er gesagt hat, ich habe ihn nicht bezahlt. Ich habe dann tatsächlich mitbekommen, dass mein Manager, der mich dann auch abgezockt hat, dem kein Geld gegeben hat. Und der ist dann irgendwann gegangen, was ich auch verstehen konnte im Nachhinein. Und ich stand ohne Produzenten da. Also lieber Gonzales, wenn du das jetzt hörst, solltest du das jemals hören, sollte ich dir noch Geld schulden, ich möchte es dir gerne zurückzahlen, ich habe keinen Kontakt mehr. Aber auf jeden Fall stand ich dann alleine da im Studio, ohne Produzenten. Da war aber noch diese Single, die ich produzieren musste.
Aus der Not eine Tugend gemacht.
Genau, und dann habe ich gesagt, scheiße, ich kann es ja mal selber probieren. Und dann waren da diese zwei Techniker im Studio, die mich angeguckt haben und gesagt haben, was du? Und dann habe ich es probiert und habe das gezeigt, was ich konnte. Und dann guckten die mich mit so einem, und dann war ich auf einmal Gott. Also eine Frau, die das kann. Oh! Und wo ich dachte, jeder Idiot, jeder mittelmäßige Wald- und Wiesen-Producer hätte das gekonnt, was ich damals konnte. Also ich konnte wirklich kaum was, ja. Aber wenn das eine Frau dann macht, dann ist es wieder ganz, ganz toll. Und da kommt man dann wieder zum Nächsten. Da gab es ein ganz tolles Interview mal mit Anke Engelke. Die wird als Frau immer suggeriert, dass du die Einzige sein musst. Dass du die Einzige bist. Also wenn es schon eine Frau in der Comedy gibt, dann kannst du ja froh sein, dass du das bist. Ja, so. Oder wenn es schon eine Produzentin gibt, dann kannst du ja froh sein, dass du das bist, die man kennt und nicht die andere. Zu sagen, es gibt 100.000 männliche Comedians, es gibt 100.000 männliche Produzenten. Warum darf es nicht 100.000 weibliche Produzenten geben? Und das ist aber tatsächlich so ein Ding, das wird auch geschürt. Das wird auch natürlich, das wurde auch von den Müttern geschürt, das wird von den Vätern geschürt. Und dich daraus zu befreien, aus diesem ganzen Netz, das dauert. Das wird wahrscheinlich auch noch Generationen dauern. Und ich glaube, du kannst als Mann gar nicht anders, als dich bisweilen sexistisch verhalten. Das Einzige, was ich finde, was fair wäre, und das ist das, was mir tierisch auf den Sack geht, ich würde mich freuen, wenn Männer zuhören und einfach es akzeptieren oder respektieren würden, wenn du sagst, guck mal, das war sexistisch. Und nicht anfangen, mir dann zu erklären, dass das gar nicht sein kann. Oder dass sie doch gar kein Sexist sind. Oder dass sie und nicht zuhören. Und ich glaube, das ist eigentlich bei den meisten Formen von Diskriminierung so. Dass es eigentlich wichtig ist, dass du als privilegierte Gruppe einfach mal zuhörst und die Fresse hältst.
Ich wollte gerade sagen, es ist so ähnlich wie bei Rassismus. Weil wir sagen alle von uns selbst, hey, wir sind doch keine Rassisten. Und am Ende müssen wir uns leider eingestehen, dass wir es alle irgendwie in uns tragen. Ja. Und dass wir alle irgendwie diese unangenehme Tendenz schon beherbergen in uns selbst. Und wir müssen es reflektieren. Und das ist, glaube ich, genau der Punkt.
Und, wenn wir diese Tendenz nicht in uns tragen, rassistisch, weil wir das Privileg in uns tragen. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also du wirst quasi schon rassistisch verhalten, wenn du nur mit jemandem, der eine andere Hautfarbe hat, in einem Raum bist. Du wirst anders behandelt. Das ist halt so. Und deswegen verhältst du dich so. Und deswegen ist es halt total wichtig, zumindest es zu versuchen. Also ich glaube, ich habe auch schon Millionen von Fehlern gemacht. Und auch selber würde ich irgendwie hoffentlich nie von mir behaupten müssen, ich sei aktiv Rassist. Aber passiv Rassist ist man, glaube ich, automatisch, wenn du weiß bist. Dann bist du das.
Ich glaube einfach auch, dass das ein Thema ist, was man nicht nachempfinden kann, wenn man nicht in den Kleidern steckt. Also ich erzähle mal diese Geschichte. Es gibt ein afrikanisches Volk, wo der Mann, ich glaube, für eine Woche in den Kleidern seiner Frau laufen muss, bevor die heiraten, damit er nachempfindet, wie ihr Leben ist und mit welchen Widrigkeiten sich auseinanderzusetzen hat. Und ich erinnere mich auch, dass unsere Designerin, die Anne, die hat einen ganz tollen Coworking-Space in Leipzig und macht auch sozusagen so Kommunikationsdesign und Innenarchitektur. Und die sagt halt, wenn bei ihr in den Laden ein Handwerker kommt, dann sagt die, guten Tag, können Sie mal ganz kurz sagen, wo ist denn der Chef? Und dann sagt die, das bin ich. Ja, nein, aber der Geschäftsführer, ja, das bin ich. Also ich bin so ein bisschen der Meinung, sie zieht sich sogar tendenziell leicht männlich an, viel mit Hosen und viel so ein bisschen, also was man hat ja so Sachen, die man weiblich eher assoziiert, ob das jetzt gut ist oder schlecht, sei mal dahingestellt, aber ich beobachte das, dass die dann auch, dass das für die ein Leitfaktor ist und das verstehe ich auch. Und das kriegt man nicht mit, genauso wie du sagst, Sexismus im Alltag. Ich will nicht wissen, wenn ich gut aussehend bin und meine Geschlechtsteile innen liegen, wie oft ich im Bus irgendwie mir irgendeinen Scheiß anhören muss oder sowas. Kriegst du alles nicht so mit, ne?
Nein, klar, also mein Sohn kam gerade völlig schockiert nach Hause und war mit 2 Mädels unterwegs und sagte, er wäre mit denen halt irgendwie am See gewesen und war vollkommen schockiert, was die sich anhören mussten die ganze Zeit. Ich finde es sehr gut, weil mittlerweile die Jüngeren, also der ist jetzt 15, die sind darauf sensibilisiert, die finden das selber total scheiße. Die würden das auch selber nicht machen, wobei das natürlich ja auch schon wieder eine privilegierte Gruppe ist, weil du es natürlich in zum Bubble. Einen prekäreren Verhältnissen teilweise oder auch extremeren Verhältnissen, egal in welche Richtung, du schlägst das auch oft um. Und da werden dann alte Rollenbilder auch zementiert, weil ich glaube auch, dass vieles, was bekannt ist, gibt Sicherheit, auch wenn es scheiße ist. Also das ist so, ja, also das ist ja wirklich so, dass also selbst Menschen, deren Vater Alkoholiker war, die aufsteigen und sich als Chefs irgendwie überfordert und einsam fühlen, die gleiten total oft selber in den Alkoholismus ab und zwar nicht, weil sie dieselbe Affinität zum Alkohol haben, sondern weil ihnen der Kontakt mit dem Elternhaus, also mit dem, was sie kennen, Sicherheit gibt. Ich glaube, dass das relativ häufig so ist. Ich habe das zum Beispiel gemacht, ich habe das bei Lucy Electric gemacht, ich habe so ein ziemlich, nicht so ein schönes Elternhaus gehabt. Und ich war auch so, also dieses Computerspiel Level 200, von dem ich vorhin erzählt habe, ich habe Streits angezettelt. Also mit Leuten, weil ich wusste, wie man sich im Terror verhält. Das fand ich super, konnte ich gut. Das habe ich gemacht, weil mir das Sicherheit gegeben hat. Also richtig bescheuert, aber ist so. Das macht man, wenn man das nicht weiß, macht man das.
Jetzt gleich möchte ich mit dir...
Siehst du, ich habe selber jetzt Mann gesagt, siehst du mal. Auch wenn ich es immer versuche zu vermeiden.
Ich habe es noch nicht hergeleitet, aber das Mann, M-A-N, ist ja, glaube ich, hat das irgendwas mit Maskulinum zu tun? Ich glaube nicht, oder?
Also ich denke schon. Es klingt zumindest genauso und ich finde es schön, es zu umgehen. Also ich habe zum Beispiel, ich schreibe ja Romane auch und
in meinen, Mann sowieso schwach. In der geschriebenen Sprache macht man
ja,
Mann
eigentlich ist sowieso nicht. Scheiße und ich umgehe das. Ich versuche eigentlich, also zumindest jetzt die in den letzten beiden Büchern, im ersten noch nicht, in meinem ersten Roman, in meinem zweiten habe ich es auch noch nicht gemacht, aber jetzt, ich habe so eine Sammlung rausgebracht mit nacherzählten nordischen Sagen und dann noch ein Roman, der heißt Vagina Dentata, passt schön zum Emanzipationsthema, ist auch ein
Vagina Dentata.
Vagina Dentata, genau. Ja, auch stimmt, du bist des Lateinischen mächtig, nicht wahr?
Dentata ist der Dentist.
Dentatus, Dentata, Dentatum heißt bezahnt.
Ja.
Und ist tatsächlich ein, auf jeden Fall, um das abzuschließen, das sind beides Bücher, die sind komplett in genderneutraler Sprache geschrieben, aber so, dass du es nicht merkst.
Mhm.
Das heißt, ich habe schon viel Hirnschmalz darauf verwandt, die Sätze so zu formulieren, dass du einfach ein anderes Bild hast. Also ich habe zum Beispiel bei den nordischen Sagen nicht immer gesagt, die Götter wollen, sondern ich habe das Wort Gottheit verwendet. Weil Gottheit ist neutral und da hast du ein anderes Bild, als wenn du sagst, Gott. Ja, und bei Vagina Dentata ist es so, dass quasi die Welt umgedreht ist. Also ich schreibe immer alles, ich habe ein großes Faible für antike Gottheiten und bei mir spielen die immer eine Rolle, wenn ich schreibe. Da ist es so, dass quasi ein Fluch im babylonischen, also im Zeitalter der babylonischen Zivilisation, den Frauen ihre eigentlich angestammte Herrschaftsposition dadurch geraubt hat, dass ein babylonischer Priester den Frauen ihre Zähne weggezaubert hat, die sie eigentlich vorher hatten, also an der Stelle, wo sie ihnen am meisten nützen. Das heißt also kurzum, die Frauen waren körperlich so mächtig, wie jetzt der Mann körperlich mächtiger ist. Und dieser Fluch wird halt durch einen bekloppten Zufall aufgehoben und alles, also auch die ganze Vergangenheit hat sich gedreht. Das heißt, wir haben ein Matriarchat und die Frauen verhalten sich natürlich genauso scheiße wie die Männer. Ich habe einfach nur versucht, genau diese Nummer mit Lauf mal ein bisschen in meinem Kleid, einfach Situationen zu beschreiben, wie sich möglicherweise Männer fühlen würde, wenn sie so wie Frauen halt 4000 Jahre versklavt worden wären. Und auch wie es jetzt ist, wo man eben auch mal Ministerien hat für Männer und Familie, die dann manchmal auch von Männern geführt werden. Oder wenn du das Männerwahlrecht einführst oder wenn du männliche Rollenvorbilder vielleicht mal komportieren könntest und wenn es mal männliche Superheldas gäbe oder so, das wäre schön.
Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und heute möchte ich euch kurz von unserem Partner Maimüsli erzählen. Was Lucy van Ork nämlich an Kreativität im Musikbereich mitbringt, könnt ihr dort in Sachen Müsli ausleben. Denn wusstest du, dass du dir bei Maimüsli dein ganz persönliches Lieblingsmüsli oder Lieblingsporridge aus über 80 verschiedenen Zutaten mixen kannst? Ich kenne die Gründer von Maimüsli seit über 10 Jahren und wenn ich mich richtig erinnere, haben sie mir mal erzählt, dass sich so 566 Billiarden verschiedene Müslis mixen lassen. 566 Billiarden. Du kannst dort nämlich echt kreativ sein und zwischen Quinoa Flakes, Joghurt Orangen Crunchy, Cranberries, Goji Beeren, Kokos Shocks, Brownie Keksen, Salted Caramel Crisps, Espresso Shocks oder Schokoherzen und vielem, vielem mehr auswählen. On top kannst du dir das Design der Müsli-Dose aussuchen und deinem Lieblingsmüsli einen Namen geben. Mein Lieblingsmüsli, also eins der zahlreichen, heißt Schokoholic mit dem Design Art und besteht aus Kakao-Quinoa-Crunchy, Blaubeer-Schocks, Kakaosplittern und Chocolate Boons. Und das finden wir so geil, dass wir das jedem Gast bei Kunstdrift Digital auch schenken. Da haben wir wirklich eigene Mai-Müsli-Müslis, die wir verschenken. Aber zur Sache, mix dir jetzt dein Lieblingsmüsli unter der Weiterleitung digitalkompakt.de/müsli-mix. So unterstützt du diesen Podcast und bekommst deinen Müsli-Mix im Wert von maximal 10 Euro gratis zu deiner Bestellung ab 10 Euro. Natürlich verlinke ich das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren.
Und abschließend für mich so als Frage, was ich vorhin so einleiten wollte, was dann glaube ich ja auch bei Sebastian ein bisschen die Nackenhaare aufgestellt hat, also dieses Thema, es gibt auch Kollateralschäden, wenn sich sozusagen sowas positiv wendet oder wenn man sagt, ich möchte gerne diesen Missstand auflösen, kam bei mir an, dass du gesagt hast, na okay, aber guck mal, hier so Zeitachse groß, Sklaverei der Frau, das wird jetzt aufgehebelt, da passieren noch blöde Sachen und gleichzeitig beobachte ich auch in der Gesellschaft oft, dass viele Leute so ein bisschen genervt sind, ach, müssen wir jetzt auch Bürgerinnensteig sagen oder was? Ne, das ist ja so, was ich oft höre und deswegen würde mich mal deine Strategie interessieren. Was hast du für dich für ein Instrumentarium entwickelt, um auf sowas aufmerksam zu machen, ohne dass es Leute sozusagen abstößt oder negativ?
Das kann Leute ruhig abstoßen. Wie gesagt, zum einen versuche ich zu zeigen, dass es möglich ist und eben zu sagen, wenn du halt nicht genderneutral sprichst oder schreibst, dann machst du das mit Absicht, weil es ist möglich, Punkt. Und zum anderen, ich muss mich als diskriminierte Minderheit nicht bemühen, irgendwas durchzusetzen, sondern ich muss darauf zeigen, sagen, du Arschloch, guck in den Spiegel. Weil ich finde, wenn du jemanden diskriminierst und das tust du, dann bist du an der Reihe, die Diskriminierung aufzuheben. Also ich fordere immer, mein Lieblingsfilm ist ja Django Unchained. Ja, also absolut, was das angeht. Ich weiß nicht, wie es beim Thema Rassismus ist. Da muss man, ich bin von Rassismus nicht betroffen, das kann ich nicht sagen. Ich finde nur, dass Django Unchained, gerade was Diskriminierung von Frauen angeht, ein unglaublich weiser Film ist, weil die Mechanismen einfach so klar werden, dass du sagst, du brauchst privilegierte Menschen an deiner Seite, die mit dir kämpfen, die die Türen öffnen, sonst schaffst du es nicht. Du brauchst privilegierte Menschen, die mit dem Finger auf die anderen zeigen und sagen, schämt euch, das ist scheiße, was ihr da macht. Und ich bin unfassbar dankbar für jeden Mann, der in den Spiegel guckt und sagt, ich mache bestimmt noch eine Menge Scheiß, aber ich sehe ein, dass ich privilegiert bin und ich möchte das gerne ändern, weil das ist ungerecht und das ist Kacke. Also genauso wie es heute so ist beim Thema Rassismus, und Männer sehen das beim Thema Sexismus ganz oft noch nicht so. Das versuche ich immer klar. Ich suche Verbündete. Ich suche auch Verbündete unter den Männern.
Ich glaube, was Joel meint, ist sozusagen, dass man Menschen, die eigentlich so reflektiert sein wollen und zu versuchen, danach auch zu leben, dass man die verschrecken kann, indem man sofort anfängt loszukreischen. Weißt du, wie ich das meine?
Aber ich muss nicht darauf Rücksicht nehmen, ob ich die verschrecke, weil ich bin...
Aber weißt du, es geht doch am Ende, entschuldige bitte. Nein, es geht doch, also für mich geht es doch, glaube ich, darum, ich sage mal ein bisschen pathetisch, die Welt besser zu machen und sozusagen dafür zu sorgen, dass wir am Ende dahin kommen, dass wir eine Gleichberechtigung haben.
Damit bestimmt doch der Privilegierte, wie der andere sich zu verhalten hat. Im Gegensatz dazu zu sagen, denkt ihr selber was aus. Ihr beide wisst darum, dass es Diskriminierung gibt. Ihr seid die, die privilegiert sind und die automatisch dadurch, durch die Verhältnisse, in denen ihr aufgewachsen seid, einfach durch die Tatsache, dass ihr ein Mann seid, diese Privilegien genießen.
Ich versuche immer reinzugrätschen, wenn ich irgendwelchen Scheiß... Nein,
ich weiß, das habe ich auch gemerkt, finde ich auch super. Ich sage nur, ich möchte nicht buhlen. Ich finde, dass es nicht meine Aufgabe ist, als Opfer, ja, das klingt immer so doof, von wegen, ich finde nicht, dass ich als nicht privilegierter Mensch mir ausdenken muss, wie die Privilegierten ihre Privilegien abschaffen müssen. Ich kann nur sagen, wenn du das nicht tust, bist du ein Arsch.
Ja, aber so funktioniert doch die Welt nicht.
Was?
So funktioniert aber die Welt nicht.
Ich weiß nicht. Also ich habe es ehrlich gesagt, funktioniert das besser als vieles andere. Weil das Lustige ist, wenn du das mit Scham versuchst, wenn du sagst, jetzt guck mal und so, du wirst nicht ernst genommen. Es wird am schlimmsten, und auch da ist Django Unchained wieder so ein tolles Beispiel, am liebsten wird gesagt, wieso, es gibt doch aber auch Frauen, die machen das so. Und damit sind alle Privilegien, die Männer genießen, hinfällig, wenn jemand sagt, wieso, ich finde es total gut, dass Männer Privilegien haben, damit dürfen die das. Also die eine Frau darf quasi stellvertretend für alle anderen sprechen. Und ich möchte einfach, weil ich nehme Männer ernst, ich glaube, dass Männer keine Arschlöcher sind. Und ich glaube, dass es aber so ist, dass es Sinn macht, Männer darauf aufmerksam zu machen, dass es teilweise auch bewusst oder unbewusst, dass es Arschlochmomente gibt. Es gibt zum Beispiel diesen wunderbaren Sketch des Magic Coffee Tables. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist ein großartiger Sketch aus Großbritannien über einen Typ, der seiner Frau ernsthaft erzählt, sie hätten eine Magic Washing Machine und ein Magic Coffee Table zu Hause, komischerweise immer die Klamotten gefaltet sind. Und der Magic Coffee Table, manchmal macht er den extra dreckig und lässt die letzte Scheiße drauf. Und am nächsten Morgen ist alles immer wieder schön. Mhm. Und die Frau steht da und sagt, was? Das kann doch gar nicht sein. Und am Ende ist die Frau weg. Es funktioniert nicht mehr. Und die Erklärung des Mannes ist, wahrscheinlich hat der Magic Coffee Table sie verschwinden lassen. Und die Polizistin, die dabei ist, sagt, sag mal, habt ihr sie noch alle? Und dann sagt der Polizist, der daneben steht, doch, ich habe auch so einen Tisch zu Hause. Und mein Mann und ich hatten neulich einen Magic Coffee Table Moment. Irgendwie, es war Hausarbeit und Nerv. Und wir sind tatsächlich auch immer da. Ich bin da immer so ein bisschen am Kämpfen. Das ist auch immer Thema. Und dann war er völlig genervt. Da meinte ich, ey, wenn du das nicht packst, da deinen Teil zu machen, dann weiß ich nicht, was wir machen. Aber also irgendeine Putzkraft bringt es auch nicht, weil das die kommt einmal die Woche und dann, also du musst jeden Tag was machen und so. Und dann meinte er, wie war denn das noch früher? Also da, so, wir hatten doch mal eine Putzkraft und da war das doch auch nicht so schlimm. Da mussten wir doch auch weniger machen. Und dann meinte, nee, dann musstest du weniger machen. Und da hat er sich fürchterlich geschämt und hat gesagt, also ganz oft machen Frauen das automatisch und Männer merken es nicht. Und das, also in diese Falle sind wir teilweise auch getappt. Das ist ganz normal.
Aber da muss ich ja auch mal sozusagen, na, Lanze brechen will ich nicht sagen, aber ich habe diesen Konflikt auch mit meiner Frau. Es ärgert sie regelmäßig und ich ertappe mich einfach sehr, sehr oft dabei, dass ich zu ihr jetzt sage, du, bei mir springen Sachen aber auch nicht so an wie bei dir. Das hat, ich weiß gar nicht, ob es was mit
dem Geschlecht
zu tun hat.
Das ist aber eine total billige Ausrede.
Nee, finde ich gar
also,
nicht.
Also, wenn du einen Job hast, wenn du, also du bist ja nicht doof, wenn du da, du machst ja deinen Job, du, Männer nehmen das nur nicht so ernst. Bei dir auf der Arbeit weißt du auch genau, wo welche Knöpfe zu sein haben oder wo irgendwas zu sein hat und so. Und wenn du Sachen ernst nimmst und sagst zum Beispiel, wenn deine Frau jetzt sagt, so, die Küche muss so und so aussehen, dann musst du dich halt damit befassen, dass sie so und so aussieht. Und in vielen Fällen nehmen Männer das aus angelerntem Privilegiertsein einfach nicht ernst, weil es nicht für sie der Job ist. Ich glaube, dass das wirklich so ein, so dieses, mir fällt das nicht auf, das ist echt eine billige Ausrede.
Nee, ich verstehe dich. Ich glaube, du hast auch in vielen Fällen recht. Ich sehe es aber anders als du. Ich bin zum Beispiel so ein Typ, ich lasse manchmal mit Absicht Dinge rumliegen, weil sie mich daran erinnern, dass ich bestimmte Dinge tun muss. Also ich habe zum Beispiel Tabletten verschrieben gekriegt, keine Ahnung, und Vitamine. Wenn ich die nicht draußen liegen sehe, vergesse ich die. Und meine Frau hasst das. Die will die aus dem Auge, aus dem Sinn. Bei ihr ist die Ironie, du machst einen Schrank auf und du denkst so, wie in diesem Film, so, das fällt dir alles so in dich hinein. Wo, das nervt mich zum Beispiel lustig, weil da sage ich so, ey, nee, wenn ich einen Schrank aufmache, was soll denn das? Wie kannst du das denn da so reinfeuern ohne Hirn und Verstand? Hauptsache, es wird nicht gesehen, ja?
Okay, so, das Rezept zum Frieden ist in solchen Fällen, glaube ich, hab ich zumindest bei meinem Mann, ist ein eigenes Zimmer für jeden. Ja, also das ist natürlich Luxus, ja, gerade in Berlin. Ist
Messi-Room.
Was?
Messi-Room.
Nein, dann. Ja, oder ein Messi-Room, ja, aber das ist furchtbar, weil den muss man dann aufräumen und so, das ist kacke. Aber wir haben das tatsächlich so. Ich glaube, das ist die, also das ist eines der Geheimnisse, weshalb ich seit 22 Jahren unendlich glücklich bin mit meinem Mann, dass wir wirklich jeder unser eigenes Zimmer haben, wo jeder diese Regeln, wie sie oder er sie will, beherzigen kann. Und die sehen wirklich anders aus. Also weil ich bin bis zur Pedanterie ordentlich, was aber daran liegt, dass ich wahnsinnig schlechte Augen habe und ich kann einfach nicht suchen. Und wenn ich nicht ein Fach für die kurzen Bleistifte habe und ein Fach für die langen Bleistifte, dann finde ich die kurzen nicht mehr. Und bei ihm ist das anders. Und dann gibt's einen Bereich der Wohnung, der ist für uns zusammen. Und da gibt's halt Standards, die legen wir gemeinsam fest. Und die können sich auch immer ändern. Und dann geht das auch. Aber trotzdem streiten wir uns natürlich darüber. Und aber ich glaube, dass das ein Anfang ist, sich dessen bewusst zu sein, dass es nötig ist, dass du nicht deiner Frau hilfst beim Putzen, sondern dass das dein Dreck ist und dass du genau denselben Teil machen musst wie sie. Und das sind so Sachen, die, glaube ich, bei vielen Männern leider immer noch nicht angekommen sind.
Naja, mir missfällt so ein bisschen daran, dass ein Geschlechterthema draus gemacht wird, weil es ist ein Beziehungsthema, glaube ich.
Nee, das ist schon ein Geschlechterthema. Das ist schon ein gelerntes Rollenbildthema. Und also, was ich dazu sagen würde, dass es natürlich auch ein Generationsthema ist in irgendeiner Weise. Ja. Dass natürlich, ich darf meinen Eltern solche Sachen nicht vorwerfen. Also ich bin 54, mein Vater ist 84. Ja? Natürlich hat er ein anderes Rollenbild, ein anderes Rollenverständnis als ich. Natürlich hat die nächste Generation noch ein anderes Rollenbild. Und was du eben sagst, dein 15-jähriger Sohn, der hat schon viel, viel mehr gecheckt als ich, geschweige denn als mein Vater. Ja? Mhm. Ich versuche, und mein Vater übrigens auch, ganz nebenbei, wir reden über solche Dinge, ja. Also auch, was weiß ich, was Schwulenfeindlichkeit betrifft. Ja? Wann ist der Paragraph 175 abgeschafft worden? Das ist noch gar nicht so lange her. Ja? Und unsere Eltern oder die vorherige Generation ist eben so aufgewachsen, dass das sozusagen ein Straftatbestand war. Muss mal ganz klar zu sagen, dass wir das scheiße finden, dass das irgendwie ätzend ist und dass das total nervt. Das steht außer Frage. Aber dass mein Vater zum Beispiel diesbezüglich auch eine Menge gelernt hat in letzter Zeit und eben irgendwie keine komischen Sprüche mehr diesbezüglich macht, die er vielleicht vor 20 Jahren noch gemacht hat. Oder von mir aus auch, ich höre gleich auf, Joel, Rassismus, ja. Wir haben das N-Wort, glaube ich, vor 30, 40 Jahren alle gebraucht. Und selbst wenn wir eben ein anderes Wort für Schaumkuss genannt haben, es war sozusagen im Sprachgebrauch und es verändert sich alles. Und ich glaube, du hast eben was ganz Kluges gesagt. Wenn wir es reflektieren, ist das erstmal der erste Schritt dazu, dass wir uns eingestehen, dass das ein Problem ist. Es wird nicht künstlich ein Geschlechterthema draus gemacht, es ist ein Geschlechterthema. Mhm. Und das müssen wir ganz klar sagen. Also ich möchte vielleicht mal kurz ein bisschen davon wegkommen, ja, weil wir wollen ja auch über Musik reden, weil du Musikerin bist und weil du eine eigene Platte machst und weil du eben vorhin gesagt hast, du machst das alles selbst und du bist eben da ganz autark und so, wirklich jetzt mal völlig unabhängig von dem Geschlechterthema, glaubst du nicht, dass ein außenstehender Produzent, eine außenstehende Produzentin für einen Künstler, für eine Künstlerin wichtig ist? Also jetzt völlig unabhängig von Geschlechtern, sondern einfach nur, also ich glaube, dass wir als Band, wir waren immer froh, dass wir außenstehende Leute hatten und haben, die von außen drauf geguckt haben und die uns gesagt haben, hey, ihr seht das so und so, aber ich würde das ein bisschen anders machen. Glaubst du nicht, dass das auch ein Thema ist? Ich wollte jetzt gar nicht dieses Thema so abwürgen, aber mir lag das schon die ganze Zeit auf der Zunge, weil du vorhin angefangen hast, über deine Musik zu sprechen. Ja,
ja, das finde ich super. Als Erklärung für die Leute, die das Gespräch vorher nicht mitgekriegt haben, finde ich super. Also tatsächlich, ich mache zum allerersten Mal in meinem Leben überhaupt eine wirkliche Soloplatte, also eine 100% Soloplatte. Das heißt, ich, oder Platte, ein Album heißt das heute. Das heißt, ich habe nicht nur die Songs selber geschrieben und getextet und gesungen, ich habe auch alle Instrumente selber gespielt, ich habe die Playbacks oder wie auch immer die Tracks selber programmiert und ich habe das Ganze auch noch gemischt und auch selber gemastert. Also ich war quasi die ganze Zeit alleine in meinem Studio und habe gearbeitet und dabei ist was rausgekommen. Und das heißt Lucina Sotera übrigens erst.
Lucina Sotera.
Ja, Lucina, können wir gleich noch drauf kommen, warum das so heißt. Ja, ich glaube, dass das durchaus so ist, dass das nötig ist. Ich habe mir das nur mal gegönnt. Ich habe gedacht, nach so vielen Jahren, also wie gesagt, ich bin jetzt 49 und meinen ersten Plattenvertrag, hieß das damals ja noch, hatte ich 1987 bei Hansa Records.
Ja, yeah, Hansa Musikproduktion.
Genau, Hansa Musikproduktion, wir beide.
Also, genau. 18, West-Berlin.
Ja, oh toll.
Yeah.
Und ich dachte nach so vielen Jahren, also 33 Jahre sind es jetzt in diesem Business als Profi, darf ich mir das mal gönnen? Also weil, einfach, weil ich es kann. So, es ist so, warum leckt der Hund sich die Eier, ja? Weil er es kann. Und dachte ich, ich kann es jetzt auch, also probiere ich es mal und guck einfach mal, was dabei rauskommt. Und da gibt es ja viele wahnsinnig berühmte Vorbilder, ja? Ich will mich mit denen jetzt nicht auf eine Stufe stellen, aber ich eifere denen nach, würde ich sagen.
Wer fällt dir spontan
also,
dazu ein?
Kate Bush zum Beispiel.
Ah, ja.
Kate Bush macht das alles und also mal abgesehen davon, zum Beispiel, ja, wusste jemand von euch, dass Kate Bush die Mehrspur-Aufnahmetechnik erfunden hat? Also Kate Bush war die erste Künstlerin oder also auch überhaupt die erste Kunstschaffende im Musikbusiness, die eine Spur abgespielt hat und dann nochmal was anderes rübergesungen hat. Sagt niemand, ja, die war total revolutionär.
Das haben
dafür,
die Beatles aber auch schon gemacht.
Nee, so, aber nee, George Martin hat mehr Spuraufnahmen gemacht. Aber dieses, ich spiele was ab, ich nehme was und singe dann drüber und mache das dann nochmal, das war Kate Bush.
Bohemian Rhapsody, 1975 oder so, sind ganz viele Gesangsstimmen, wo Freddie Mercury irgendwie seinen eigenen Chor immer wieder gedoppelt hat. Also.
Nee, die war doch schon vorher, oder? Also. Oder bin ich jetzt falsch? Okay, dann schneiden wir das bitte
also
raus.
Auch, nein, ich weiß es auch nicht so genau.
Also ich meine...
Also ich glaube schon, dass sie, also ich liebe die Musik von ihr und ich glaube, dass sie echt eine Pionierin ist, ja. Und also wie hieß sie? Wuthering Heights, die
ja,
große
genau.
Platte von ihr, ja. Mit hier
also ich Babushka meine, dass, ich meine gelesen zu haben, okay, alle Leute sollen mich jetzt steinigen bitte, denn wenn ich irgendwas Falsches erzählt habe.
Ist ja eigentlich nicht wichtig.
Ja, ja.
Das Wichtige ist ja, dass sie sozusagen experimentiert hat und versucht hat.
Ja, genau. Hm? Und also die ist da zum Beispiel wahnsinnig vorbildlich. Später Prince hat das auch alles so gemacht und also da gibt es sicherlich mehrere Leute, die so gerne sich mal so Ego-Trips gegönnt haben. Aber eben zum Beispiel mit dem Unterschied, ja, bei Kate Bush haben alle immer gesagt, oh, die ist zickig, die ist schwierig, oh, hat aber. Und bei Prince war es das Genie. Und das ist schon, ja, Hip-Hop wurde von einer Frau erfunden, weiß auch keiner.
Wie hieß die?
Sylvia Robinson. Sylvia Robinson hat tatsächlich den Hip-Hop erfunden. Die größte Macho-Musik aller Zeiten heute. Aber ist wirklich so. Also und ich finde, das wird halt nicht erwähnt. Ne, so. Und also es gibt noch eine Menge andere Sachen, die Frauen erfunden haben, die nicht erwähnt werden. Ich möchte darauf gar nicht so rumreiten, aber ich möchte einfach, also das ist meine Taktik, Männer wie euch daran zu erinnern, dass es einfach schön wäre, gemeinsam Diskriminierung abzuschaffen, gemeinsam sich über Privilegien Gedanken zu machen, die vielleicht unfair sind und zu gucken, dass ihr am Ende eures Lebens fröhlicher in den Spiegel gucken könnt und euch sagen könnt, Mann, ich war cool, ich war kein Arschloch, ich war nett. Auch zur anderen Hälfte der Menschheit.
Ich versuche diesbezüglich ernsthaft, wirklich ohne Scheiß mit meinen Aufgaben zu wachsen. Ehrlich jetzt, wirklich. Also ich versuche reflektiert zu sein. Ich versuche die Dinge zu sehen und ich versuche wirklich mich zu bilden diesbezüglich und versuche, also auch, wo ich oft irgendwie schräg angeguckt werde von Leuten, die irgendwie, was weiß ich, wenn ich anfange zu gendern. Ich habe mir das echt vorgenommen, das zu tun. Egal, ob es auf der Bühne ist oder ob es in Interviews ist oder so. Also natürlich klingt mir das auch nicht immer, aber ich bin schon da diesbezüglich ein reflektierter Kerl. Glaube ich wirklich. Also,
ja, nein, ja? Ich merke das ja auch und ja auch, Mann, du bist doch, ich will dich doch auch nicht Arschloch nennen. Ich merke nur, dass Sebastian natürlich öfter eingrätscht, also dass du gerne mal so Sachen noch so, also dass das ihm schon viel mehr auffällt. Und was ich mir wahnsinnig wünschen würde, ist genau das, dass Männer das auch untereinander tun. Also genauso wie das für uns privilegierte Arschlöcher heute normal ist, wenn irgendeiner rassistische Kackscheiße absondert, dass man dann sagt, Alter, das ist rassistische Kackscheiße oder Alte, das ist rassistische Kackscheiße. Wäre ich unendlich dankbar, wenn Männer das untereinander genauso täten, wenn keine Frau dabei ist. Also weil es nicht darum geht, ob gerade jemand direkt betroffen ist oder je Frau, sondern weil es auch darum geht, wie, ja, wie
je
das Selbstbild
Mann und
ist.
Je Frau ist das
nein,
auch?
Quatsch, nee, ne? Nein, Quatsch, nein, das benutze wirklich, ich nicht. Ja? Nein, okay. Nein, ich habe nur einen Scherz
weißt
gemacht.
Du, das, also, und, aber das meine ich eben manchmal, wenn denn sowas kommt, dann denke ich, ja.
Ja, also, aber das ja? sind, ich
weiß,
mag
ich
sowas.
Ich wusste eben nicht, ob es ein
nein,
Scherz
Quatsch,
ist in dem
das
Kontext.
Nein, Quatsch, das war ein Scherz. Ich finde es manchmal lustig, wenn Leute so Stolpersteine einbauen. Ich mache das in meinen Büchern zum Beispiel gar nicht. Wie gesagt, bei meinen Büchern merkst du das überhaupt nicht, wenn du die liest, dass die komplett genderfrei geschrieben sind. Und das finde ich auch schön. Also einfach, weil ich mag Sprache und ich finde so unbeholfene Sprachkonstrukte ganz oft ganz doof und unsexy. Und
das
so.
Meinen wir auch ein bisschen. Das meint der Joe
Joel
vorhin,
aber ich finde, dass immer noch das Stolpern über ein unbeholfenes Sprachkonstrukt
besser ist als wenn
eine Schauspielerin keinen Job kriegt. Und das finde ich, da muss man dann einfach den einen Nachteil gegen den anderen abwägen und sagen, okay, dann schreibe ich Fahrer.in oder Fahrer-Doppelpunkt hat man auch, das ist dann nämlich auch wieder inklusiv, weil nämlich, wenn Blinde Texte vorgelesen kriegen, dann wird das Gender-Sternchen mit einem Sternchen gelesen, was total blöd ist, wenn dann immer irgendwie also Lokführer-Sternchen-innen gesagt wird, sondern mit einem Doppelpunkt, weil dann wird Lokführer-innen gesagt und das ist viel schöner. Mhm. Aber wenn da Lokführer-in steht, denken die Menschen, die an der Besetzung arbeiten, plötzlich, ach so, da können wir auch eine Frau nehmen, dann nehmen wir vielleicht mal eine Frau zur Abwechslung oder so. Und ich ertappe mich selber dabei. Ich sitze gerade an einem Drehbuch, da gibt es einen Fahrlehrer und da habe ich einen ganz automatischen Fahrlehrer geschrieben, obwohl es natürlich Millionen, also nicht Millionen vielleicht, aber Tausende von Fahrlehrerinnen gibt in Deutschland, die genauso gut hätten da spielen können. Das machst du aber nicht, weil auch ich im Kopf natürlich noch dieses alte System habe.
Das meinen wir übrigens auch, weißt du. Wenn du das jetzt über dich selbst sagst, ist doch gut, weißt du, weil wir alle versuchen, reflektiert damit umzugehen. Mhm. Wie gesagt, ich denke, dass ich damit reflektiert umgehe und möchte mir nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht reflektiert damit umgehe. Klingt jetzt auch wieder so gestellt, ja.
Nö, aber das tust du doch gar nicht. Also das habe ich das gemacht?
Naja, ich möchte euch Männer oder euch beide irgendwie dazu so verleiten, dass ihr am Ende eures Lebens in den Spiegel gucken könnt und so. Ich glaube schon, hey, pass auf, wir sind alle Lernende. Ja,
ja. Nein, das war nicht meine Intention, aber ich wollte jetzt auch nicht so speziell nur auf einen Mann rumhacken, deswegen habe ich dich jetzt einfach inkludiert. Aber ich habe dich auch sehr dafür gelobt, dass du eingegrätscht hast. Komm, das war, nein, ich finde das tatsächlich, also du hast quasi gerade genau das gemacht, was ich mir so wünsche. Zu sagen, du, dass du in dem Moment, wo dein Gegenüber was sagt, was du nicht okay findest, dass du dann eingrätschst und dass du es eben auch als Mann, dass du es auch als privilegierter Mensch tust. Also, dass ich nicht als Nicht-Privilegierter da stehen muss und sagen kann, kann ich mal dazwischen, ich muss jetzt ganz nett und charmant sein, aber also wenn ich jetzt aber falsch sage, dann ist es vielleicht auch blöd und dann, sondern dass einfach gesagt wird, hey, aufpassen, vielleicht hast du es nicht gemerkt, aber, und dass dann auch nicht blöd reagiert wird, sondern einfach gesagt wird, hey, oh, sorry. Also das gibt's immer wieder, keine Ahnung. Ich habe eine Menge Transgender-Personen in meinem Bekanntenkreis und auch mir ist es schon passiert, dass ich ein falsches Pronomen verwendet habe. Und dann kommt es halt drauf an, ob du dich dann dafür einfach entschuldigst und sagst, das war Kacke und nicht dafür sagst, also jetzt so schlimm kann es ja jetzt auch nicht sein, so ein Pronomen. Weil natürlich kann das total schlimm sein und ich kann mich nicht in die Situation dieses Menschen reinversetzen. Und einfach mal zu glauben, dass irgendwas doof ist, anstatt darüber zu diskutieren, ob es wirklich doof ist. Ich glaube, das ist der Anfang. Und sich dann zu bemühen und zu sagen, hey, das ist doof. Also
vielleicht wären wir uns ja wirklich genau dann einig, wenn wir eben nicht mehr über Feminismus reden, sondern wenn wir über jegliche andere Art von Diskriminierung reden, ja. Wenn wir sozusagen alle in einem Boot sitzen, wenn es um Rassismus geht, zum Beispiel, dass man über Menschen mit Behinderung sich lustig macht, so, ja. Weißt du, ich glaube, wir sind alle reflektiert genug, das irgendwie hinzukriegen. Und wir machen auch alle, um es gleich hinterher zu sagen, wir machen auch alle unsere Fehler.
Ja, wir machen alle unsere Fehler.
Wir müssen sie checken.
Genau, und ich merke halt, dass in diesem Männer-Frauen-Kontext natürlich besonders viel Sprengkraft liegt, einfach weil es so viele Frauen und so viele Männer gibt und so viel Alltagssituation und weil halt verständlicherweise kein Mann sich vorwerfen lassen will, dass er irgendwas falsch macht.
Sexistisches Arschloch ist, ja.
Ja, also und es geht auch nicht um große Arschlochsachen oder kleine Arschlochsachen oder so, es gibt ganz große Arschlochsachen, aber es geht um das Bewusstsein im Alltag, dass da was ist, was blöd ist, was weggehört. Und das,
richtig,
das
aber
ist,
weißt du, ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich reingrätsche, macht auch da der Ton wieder die Musik. Und wenn ich merke, dass derjenige das eigentlich nicht, vielleicht sogar nicht mal gemerkt hat und es auch nicht so nicht böse meint. Und ich weiß, das ist jetzt wieder, da wirst du gleich wieder auch reingrätschen, ja. Aber wenn ich das merke, also pass auf, wenn irgendjemand sagt, na, man würde heutzutage willst du doch mal hier irgendwie, ja, so, ja. Dann kannst du sagen, ey, hör mal zu, das ist echt, ja, so. Und dann musst du wirklich auch Ross und Reiter nennen, musst du die Dinge beim Namen nennen, musst du ganz klar sagen, so, geht nicht. Schnauze halten irgendwie, fuck, das ist irgendwie sexistische Kackscheiße oder rassistischer Wahnsinn und bitte nicht, ja. Aber wenn jemandem das rausrutscht und wenn jemand, vielleicht sogar auch jemand, der älter ist, wir drehen uns jetzt ein bisschen im Kreis, ja, der eine Generation vorher ist, der das nicht so gewohnt ist, wie wir heute gewohnt sind, darüber zu diskutieren, übrigens auch in unserer Bubble, ja, dann ist es, glaube ich, cool, ich sag's nochmal, nicht sofort loszukreischen, sondern zu sagen, hey du, ich sag das nicht so und ich würde dich bitten, das auch nicht so zu machen.
Ja, ja, nein, das ist ja super. Also gerade wenn du das machst, weil das Problem ist, ich kann sagen, wie ich es will, es wird immer scheiße gefunden. Also eine Frau kann sagen, was du möchtest, weil wenn es nicht so wäre, also
von mir nicht übrigens, als Frau, wenn ich das nein, mal so
nein,
sage.
Nein,
ja?
Nein, ich sag nur, also wenn...
Leuten, die ich kenne, auch nee, nicht.
Aber wenn du wirklich was sagst bei jemandem, der dafür kein Bewusstsein hat und du sagst was und du sagst, es ist völlig egal, ob du es nett sagst oder super böse oder
du erreichst jemanden auf jeden Fall eher, wenn du es so sagst, dass er sich nicht sofort in die
Enge gedrängt. Nee, leider nicht.
Ja, ich glaube, dass es daran liegt, dass du, weil als Frau ist es wirklich egal. Also, weil sonst wären wir weiter. Also, wenn ich lese, mir hat es das Herz zerrissen. Ich habe diese zum Thema Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht, ja, habe ich Texte gelesen von Olympe de Gouges für so eine Art höher, also auch fast wie so eine Podcast-Produktion irgendwie. Und wie die versucht haben, den Männern zu erklären, dass sie auch Menschen sind, mir hat es das Herz zerrissen. Mhm. Ich habe gedacht, das kann nicht sein. Und
wann
wenn
war
ich
das?
Mir,
aus
ne, vor
100
Jahren. Also vor etwas mehr als 100 Jahren. Ja, ja. Und Olympe de Gouges hat das mit dem Leben bezahlt, dass sie es gewagt hat, zu sagen, dass sie auch ein Mensch ist. Mhm. Und wenn ich mir das angucke, mit welchen Engelszungen Frauen jahrzehntelang und ja auch noch davor, also es ist ja jetzt nicht so, ne?
Versucht da, haben,
dafür Dresche zu hören und es nett zu sagen. Und es war dann egal. Also es gab immer noch mal einen Backlash, einfach weil es auch so herrlich bequem ist. Ich finde, du hast als nicht privilegierter Mensch durchaus das Recht, übers Ziel hinauszuschießen. Du hast auch als Mensch of Color das Recht, Sachen zu sagen, die möglicherweise, wo du dich im Ton vergreifst, wo irgendwas blöd rüberkommt, wo vielleicht irgendwas auch völlig irrational ist oder irgendwas, weil du bist einfach der Mensch ohne die Privilegien. Und ich finde, du hast als privilegierter Mensch die Pflicht, dann sowas auch mal zu schlucken und da drüber zu stehen.
Ja.
Also diese Pflicht habe ich, wenn es ums Thema Rassismus geht beispielsweise. Und diese Pflicht, finde ich, haben auch Männer, wenn es ums Thema Sexismus geht.
Mhm.
Weil ihr einfach die privilegierte ihr seid die privilegierte Hälfte. Ihr seid ja weder die privilegierte Mehr noch Minderheit, sondern die privilegierte Hälfte. Und ich finde, da musst du dich als Frau jetzt auch nicht unbedingt dir ständig Gedanken machen, ob jetzt der Ton richtig ist oder nicht, sondern.
Ich hab's verstanden.
Ja, weißt du?
Und
auf der anderen Seite muss ich sagen, ich finde vieles, da machst du es dir ein bisschen leicht auch. Also zu sagen, ich habe hier den Persilschein, weil ich eine Minderheit bin, darf ich auch mal übers Ziel hinausschützen. Das ist so mein Freibrief. Sebastian kommt manchmal zu mir und sagt, ich bin Künstler. Ich muss mich auch nicht an viele Dinge halten, weil ich habe mich ja zum Freisein entschieden. Also ich
aber
verstehe.
Was heißt Persilschein?
Nein,
also wenn ich ein
das klang gerade so wie wir müssen das schlucken, dass Minderheiten oder.
Nö, aber wenn du sagst, du vergreifst dich zum Beispiel als Mensch of Color mal nicht so höflich im Ton, ja? Oder du beziehst was auf deine Hautfarbe, was möglicherweise tatsächlich anders gemeint ist, dann hast du alles Recht der Welt dazu, weil du schluckst. Mit Sicherheit jeden Tag so viel Scheiße. Und ich finde, dass das bisschen Unwohlsein, was der privilegierte Mensch dann empfindet, dabei, dass der nicht privilegierte sich im Ton vergreift, das ist so viel weniger als das, was der nicht privilegierte Mensch jeden Tag erdulden muss. Dann finde ich, dann muss ich das einfach schlucken. Dann kann ich versuchen, nett zu sein und bestimmte Dinge zu erklären oder also da einfach irgendwie selber freundlich zu bleiben oder so. Aber ich finde, dass Menschen, die wegen ihrer Hautfarbe oder wegen ihres Erscheinungsbildes diskriminiert werden, alles Recht der Welt dazu haben, stinkwütend zu sein und auch unfair zu sein und auch irgendwie, also einfach, weil du, ja.
Und dass
weil
wir, die nicht schwarz sind, nicht das Recht haben zu sagen, hab dich mal nicht so.
Ja, ganz genau. Ja, genau. Und hab dich mal und ich fühle mich jetzt und so. Weil, weil dieses bisschen Unwohlsein, was dann bei mir entsteht, weil jemand da vielleicht unfair ist, das ist ein Scheiß gegen das, was die schlucken müssen. Und tatsächlich ist es auch, was das Thema Sexismus angeht, auch, weißt du, dir wurde keine Zunge in den Mund gesteckt, unfreiwillig oder so. Also das, ich finde, dann kannst du dich auch mal kurz unwohl fühlen, weil ich dich generalisiert habe gerade oder so. Also wir sind doch nett genug zueinander, als dass du da nicht drüber stehen kannst. Ja. Zumal ich finde, dass du es ganz toll machst. Ich freue mich daran.
Nein, ich möchte mich auch gar nicht irgendwie jetzt hier frei von Schuld sprechen oder so oder von den Fehlern.
Aber darum geht es ja auch gar nicht. Ja? Es geht doch gar nicht darum, wer schuld ist. Wir sind alle letzten Endes, wir sind alle gefangen in dieser Scheiße, in die wir reingeboren worden sind.
Ihr Lieben, hier ist Joel von Digital Kompakt und Lucy van Ork sensibilisiert mich ja die ganze Folge über schon zum Thema Sprache. Und nun ist es ja nicht nur wichtig, in Bezug auf Gender auf die eigene Sprache zu achten, sondern im besten Fall willst du vielleicht auch mehr sprechen als nur deine eigene. Wenn dem so ist, habe ich einen Tipp für dich und zwar unseren Partner Bubble. Bubble ist eine Sprachlern-App, mit der du Sprachen wie Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch und noch 10 weitere Fremdsprachen lernen kannst und du greifst dazu über eine eigene App auf professionell erstellte Kurse zu und erhältst praktische Dialogübungen. Mithilfe einer feinen Spracherkennungsfunktion übst du dann gezielt das Sprechen und trainierst deine Aussprache, sodass du dich auch außerhalb der App selbstbewusst unterhalten kannst. Du kannst also jederzeit lernen, wie es zu dir passt und hey, laut einer Yale-Studie verbessern 92% der Bubble-Lernenden ihre Sprachkenntnisse in nur 2 Monaten. Also, wenn das für dich interessant ist, dann schau die Bubble jetzt einfach mal selbst an. Mit dem Code ART2020 erhältst du einen 6+6 Gutschein. Das heißt, du zahlst für 6 Monate und erhältst zusätzlich bis 31.12.2020 weitere 6 Monate deines neuen Bubble-Abos geschenkt. Natürlich verlinke ich dir das auch in den Shownotes und alle Sponsoren findest du immer auch auf unserer Sponsorenseite unter digitalkompakt.de/sponsoren. Naja, weißt du, bei mir ist es so, also bitte missversteh mich auch nicht. Ich will nicht sagen, dass ich deine Meinung nicht teile und dass ich sie nicht verstehe. Ich versuche auch nur manche Sachen für mich manchmal zu hinterfragen. Und bei mir ist es so, ich glaube, man kann jetzt 15.000 Gründe finden, warum ich manchmal Hörer und nicht Hörerin sage. Was mir aber, glaube ich, eins meiner wichtigen Kernthemen ist, mir ist manchmal viel, viel wichtiger, Dinge mit großem Impact, die sich in diesem Bereich abspielen, zu tun. Also wenn ich es schaffe, dass ich bis dahin komme, dass ich alles richtig gemacht habe, dass ich mir über Hörerinnen und Hörer sozusagen Gedanken mache, dann bin ich schon total happy. Und um dem mal ein Beispiel zu geben, was ich meine ist, wenn ich einem Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung gebe.
Oder einer Mitarbeiterin.
Nein, Mitarbeiter.
Ach so, okay.
Sebastian, einem Mitarbeiter eine Gehaltserhöhung gebe und hinterher gehe ich aus dem Meeting raus und gehe zur Mitarbeiterin, die gegenüber sitzt und sagt, du hast gerade eine Gehaltserhöhung gekriegt, weil er hat eine bekommen und du wurdest sozusagen gleich mit angepasst, weil ich finde, es ist hier wichtig, Transparenz zu haben, ist alle gleich. Das ist für mich Gleichberechtigung, weißt
das
du?
Ist so, ja, das ist ja auch super.
Ja,
also,
ich auch.
Das genau. Gehört sich einfach. Aber das ist genauso selbstverständlich, wie die Frauen in deiner Hörerschaft mitzudenken. Dann find halt ein neues Wort. Sag Hörerschaft, liebe, ja, muss ja nicht Hörer.innen sagen.
Liebe Leute.
Liebe Menschen an den Abspielgeräten. Also ich glaube, dass Privilegien abschaffen auch im Kleinen so ist. Also dass es nicht nur so ist, dass du, also eben auch, ich finde Rassismus ist immer ein gutes Beispiel, weil da sind wir, glaube ich, was das Bewusstsein angeht, wir sind überhaupt nicht weiter, was die Auswirkungen angeht, weil Menschen werden immer noch wegen ihrer Hautfarbe diskriminiert oder wegen ihres Erscheinungsbildes, aber wir sind zumindest wir sind uns einiger, dass das scheiße ist. Und ich glaube, dass es sowohl im Großen wie im Kleinen, dass es dazu gehört, dass ich genauso viele Menschen of Color beschäftige wie weiße Menschen, aber dass es genauso dazu gehört, dass ich das N-Wort nicht sage.
Geht's
und dass es mir keinen Freibrief gibt, weißt du, sondern dass du einfach das ich glaube, wir versuchen doch alle möglichst kein Arschloch zu sein.
Na, ich wollte gerade sagen, ich meine, geht es dir manchmal auch so? Man muss ja mittlerweile an so vielen Ecken irgendwie aufpassen. Also hinter Stellenausschreibungen steht mittlerweile MWD. Und das ist richtig so. Man muss irgendwie Behinderte sozusagen schauen, dass die überall gleichberechtigt
sind. Menschen mit Behinderten.
So. Da fängt es auch schon wieder an. Jetzt darf ich nicht mal mehr Behinderter sagen. Ha, ha, ha.
Ja, genau.
Da sind wir dann an dem Punkt. Das war jetzt keine böse Absicht.
Nein,
ja?
Ja, aber das ist doch okay. Wenn du es dann schluckst und sagst, hey, beim nächsten Mal mache ich es besser. Das ist doch alles. Es geht doch gar nicht darum, dass wir keine Fehler machen, sondern es geht darum, dass wir ein Bewusstsein entwickeln, dass bestimmte Dinge blöd sind. Und ich glaube, dann geht das ganz automatisch, weil wir machen ja auch ganz viele Dinge jetzt schon automatisch. Mein Sohn zum Beispiel macht Sachen ganz automatisch, die mache selbst ich nicht ganz automatisch.
Ja.
Was sich das in deren Generation so gehört, weil das cool ist.
Und wir reden jetzt drüber. Das ist
ich
übrigens
will nur
auch
sagen,
noch.
Ja. Ich will nur sagen, ich glaube, auf jeden Fall, das, wo wir auf jeden Fall, glaube ich, alle auf der gleichen Seite sind, ist immer, wie ist die Intention? Und wenn man es nicht mit böser Intention macht, sich darauf hinweisen lässt, versucht es besser zu machen, das sollte oder kann man sich darauf verständigen, ein Bestreben sein, das wir alle haben sollten? Und ich kann halt trotzdem auch manchmal verstehen, es ist auch manchmal gar nicht mehr so einfach, sich in der Welt zu navigieren, weil es halt so viele Stellen mittlerweile gibt. Gerade gemerkt, ja, von daher.
Ja, nein, aber wie gesagt, es geht aber noch weiter. Es geht nicht nur mit, ich habe das nicht böse gemeint, sondern wenn ich wer darauf aufmerksam macht, dann zu sagen, oh ja, scheiße, mache ich nicht mehr oder versuche ich nicht mehr zu machen. Das ist zum Beispiel so ein Ding mit Kompliment. Ja, so. Also ich hatte, ist mir gerade vor 3 Tagen ist es, oder ein bisschen länger her ist es mir passiert, dass ein Mensch bei uns in der Nachbarschaft, gibt es immer so ein paar Typen, wir nennen sie in der Nachbarschaft die Comancheros, und ich sammelte die Hundekacke auf meines Hundes in der Straße, und einer der Comancheros, der schon ein bisschen älter ist und auch schon ein bisschen länger alkoholkrank, brüllte mir hinterher so, ah, kann sie sich noch mal bücken? Und ich drehte mich um, das war ein Kompliment! Und ich habe dann auch nichts gesagt, weil ich dachte, das bringt jetzt auch nichts und das ist auch eigentlich ein lieber Kerl und vielleicht werde ich ihn irgendwann mal beiseite nehmen und sagen, wenn du Frauen so Komplimente machst, glaube ich, kommst du nicht weiter. Aber viele Männer sagen dann immer, Mensch, ich habe doch nur was Nettes gesagt, ich habe doch nur ein Kompliment gesagt oder so. Und vergessen dann zum Beispiel dabei, dass du nur Menschen Komplimente machst, die du zumindest als gesellschaftlich gleichwertig empfindest, aber nicht als höher gestellt. Und Männer machen Frauen halt gerne Komplimente. Also du würdest deinem Chef auch nicht, du würdest auch dem Bundeskanzler nicht sagen, Mensch, du siehst ja geil aus. Boah, hast du einen tollen, ja so. Sondern das macht man, also sich über bestimmte Dinge zu mockieren, das machst du, weil du das Gefühl hast, du kannst das, weil du auf einer Stufe stehst mit dem. Und das tust du bei Männern viel seltener. Und es gab zum Beispiel hier so einen Fall, da hat eine Staatssekretärin, Safsan Çebli, hat sich beschwert, völlig zu Recht, dass sie zum einen nicht erkannt wurde als Staatssekretärin, sondern sie saß unten im Publikum und dann hieß es, ja, ist denn die Staatssekretärin überhaupt schon da von dem Saal, also von dem Menschen, der da im Saal war? Und dann stand sie halt auf und sie sieht sehr, sehr gut aus, sie ist sehr schön. Und dann so, oh, da habe ich jetzt gar nicht damit gerechnet, dass das eine so junge und so schöne Staatssekretärin. Und da hat sie sich drüber aufgeregt. Und alle haben dann gleich mit ihr auf sie mit dem Finger gezeigt und gesagt, die übertreibt, die blöde Zicke. Anstatt zu sagen, ey, einem männlichen Staatssekretär würdest du auch nicht sagen, wie gut der aussieht, weil du einfach sagst, okay, der ist in dem Moment, also wir sind alle Menschen, wir sind alle gleich, aber in dem Moment ist er in einer Chefposition. Und diese Chefposition wird Frauen viel seltener zugebilligt. Und deswegen kann das manchmal echt kacke sein, ein Kompliment zu kriegen. Also das müssen Männer auch mal so annehmen, dass das so ist. Und da gibt's ganz viele so Kleinigkeiten, wo es dann auch keine blöde Intention gibt, sondern wo du als Mann auch einfach sagen kannst, oh, sorry, so habe ich es nicht gemeint, werde ich das nächste Mal drüber nachdenken. Und dann ist schon gut. Und dann ist auch völlig okay, dass du vorher ein Kompliment gemacht hast und es vielleicht unpassend war.
Naja. Machst du dir manchmal eigentlich auch Gedanken, wie es den Männern geht in der Machtrolle? Was die sozusagen auch für einen Preis dafür zahlen?
Ja, klar. Also wie gesagt, ist in Vagina Dentata auch drin. Denen geht es teilweise echt kacke. Die haben Krankheiten, die sind gestresst, die haben auch von der...
Die dürfen genauso, nicht weinen, die müssen immer hart sein, die können ja, auch kein Ballett tanzen.
Das ist, also die meisten Männer, die ich kenne, weinen wesentlich mehr als Frauen, ganz im Ernst. Also das ist so ein komischer Mythos. Aber Männer ja, dürfen sich nicht...
Du hast vorhin selbst gesagt, The Cure war irgendwie dein
Erweckungserlebnis. Ja, aber ich glaube, das ist ein Mythos. Also ja, Männer klar. Sind auch viel weinerlicher, was Krankheiten angeht. Ja, also das ist so...
Oh, böses Klischee. Da würde ich, wenn ich eine Frau wäre, würde ich dir jetzt eine böse rote Karte zeigen, was? Zu behaupten, alle Männer seien bei Krankheiten.
Nein,
empfindlich.
Nein, das tut mir leid. Nein, es gibt super, super taffe Männer. Da hast du recht. Das tut mir leid. Aber also ich sage nur, also so bestimmte Klischees, die kolportiert werden, dass Männer das nicht dürfen, wo es tatsächlich so ist, ist, Männer müssen viel öfter in Kriege ziehen. Dafür werden Frauen viel öfter in Kriegen vergewaltigt. Also es gibt bestimmte Sachen, da haben auch Männer die absolute Arschkarte. Männer sterben früher, Männer haben eine schlechtere Gesundheitsversorgung, Männer haben beschissene Ideale. Also ich glaube, man kann es so zusammenfassen, dass das Patriarchat für beide Geschlechter scheiße ist. Und dass es einfach abgeschafft gehört, weil es ist unzeitgemäß, es ist doof, es tut uns allen nur weh. Und ich finde, da kann man sich auch einigen. Und ich würde mich halt ich freue mich über jeden Mann als Verbündeten bei der Abschaffung des Patriarchats. Und ich glaube, da haben wir alle was von.
So, das war jetzt ein super Schlusssatz für diesen Themenkomplex, weil ich hoffe, du erkennst an, wir räumen diesem Thema mit dir auch.
Finde ich super. Vielen
viel
Dank,
an.
Vielen, vielen Dank. Das ist sehr das toll von euch.
Aber jetzt wollen wir über deine Kunst noch weiterreden. Also, ja. Du hast ja eben gesagt, oder vorhin mittlerweile schon, dass du deine Kunst komplett alleine machst, dass du jeden Prozess dran steuerst.
Was? Also jetzt bei diesem Album, sonst war es nicht so. Und wie gesagt, ich produziere ja auch andere Künstler, da mache ich natürlich nicht, also da sind die...
Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz nur Sebastians Punkt aufgreifen. Er hatte ja gesagt, er war immer dankbar, dass er sozusagen für jeden dieser Bereiche, den du selbst machst, einen Profi hatte. Aus dem einfachen Grunde, weil ich glaube, so kam es bei mir an, oder so haben wir in früheren Gesprächen auch schon drüber geredet, wenn man halt nochmal einen anderen Input kriegt, sozusagen jemand anders bringt nochmal einen Rucksack mit. Und da kenne ich jetzt deine Fähigkeiten nicht, ich weiß halt nicht, wie gut du mischst, wie gut du dies und das und jenes tust. Ich habe für mich die Erfahrung gemacht, gesagt, manchmal ist es besser, wenn ich die Sachen sein lasse, weil jemand anders es besser kann. Wie ist das bei dir?
Nee, also das Lustige ist ja genau, deswegen habe ich es ja gemacht. Warum leckt der Hund sich die Eier?
Du kannst es als richtig gut.
Ja, also ich bin auch schon durchaus öfter mal dafür bezahlt worden, dass ich Platten mische. Ich bin Profi in all diesen Bereichen und ich habe auch schon für andere Leute Songs geschrieben, ich habe auch schon andere Leute produziert, nicht wenig. Auch da wieder, das Dumme ist, das trifft natürlich in alle Bereiche. Ich habe zum Beispiel meine Remixe immer nur dann verkauft bekommen, wenn ich statt Lucy van Ork Knochenlandstudio draufgeschrieben habe. Also weil ein Remix von einer Frau kann nicht gut sein. Also mittlerweile ist es nicht mehr so, aber es war früher so. Aber ich habe durchaus in allen Bereichen, die ich da mache, bei dieser Lucina Sotera Produktion, Erfahrung und auch Erfahrung als Profi. Ich kann das. Und deswegen mache ich das.
Sag mal, was der Name bedeutet.
Lucina zum einen, weil, das weißt du natürlich, ich heiße ja bürgerlich Ina Lucia Hildebrand. Und Ina Lucy spricht sich total scheiße. Und irgendwann verschwammen halt, je mehr Leute ich kennenlernte, irgendwann, also früher hatte ich meinen privaten Namen, das war Ina, zum Beispiel du nennst mich auch noch Ina von früher. Dann gab es aber ganz viele Leute, die haben mich danach kennengelernt, die haben auch irgendwann, aus Arbeit wurde Freundschaft und die nannten mich Lucy. Und irgendwann habe ich gedacht, ich muss das irgendwie zusammenbringen. Und Ina Lucy klingt total, spricht sich total blöd. Lucina. Also habe ich angefangen, Lucina zu sagen und so zu unterschreiben. Und das haben die Leute wahnsinnig schnell übernommen, weil sich so gut spricht. Und deswegen ist das einfach mein, also wo ich so sage, wenn ich schon eine hundertprozentige Soloplatte mache, dann ist mir das näher. Ja, dann, und Sotera ist tatsächlich, Sotera ist altgriechisch. Ich bin ja so ein antiken Fan. Ich stehe halt auf antike Gottheiten, ich stehe ganz doll auf antike Mysterien. Und Sotera ist ein antiker Beiname, früher für herrschende Menschen und auch für Gottheiten. Und Sotera heißt Heil und Rettung. Und für mich war das, weil ich gesagt habe, ich muss jetzt mal was für mein Seelenheil tun quasi. Und deswegen habe ich diesen Beinamen gewählt. Außerdem klingt es irgendwie gut. Irgendwie hatte ich das Gefühl, Lucina alleine klingt so nach so Popsternchen. Ich dachte, ich muss irgendwas finden. Und die Musik ist schon, das ist zwar echt Pop, aber der Pop ist in Deutsch, Englisch und Latein.
Wollte ich dich gerade fragen, die Sprachen.
Genau.
Worum dreht es sich in den Texten?
In den Texten dreht sich tatsächlich um...
Errare humanum est.
Nein, nein, nein. Nein, aber so ähnlich. Also,
Non vitae, non scholae, sed vitae.
zum Beispiel, der erste, der heißt Safe, das ist ein Song über Liebe, also teilweise über mystische Liebe, über ja auch über göttliche Liebe, aber auch einfach über Liebe. Und da sind die ersten Zeilen: Tu itio denique amplexu tuo me beas, amplexo tuo me salvas, was so viel heißt wie...
Wir müssen das für unsere Hörerinnen und Hörer nicht übersetzen.
Ja, genau. Nein, das heißt einfach endlich Schutz in deiner Umarmung bin ich glücklich, beziehungsweise deine Umarmung macht mich glücklich und deine Umarmung rettet mich. Und das handelt vom, ja, das handelt davon, wenn du das Gefühl hast, dass du angekommen bist, dass du das gefunden hast, wo du sagst, jetzt habe ich mein Seelenheil.
Den
Menschen, die Haltung... Etwas, was dich unendlich stärkt und beglückt. Und da gibt es dann eben noch englische Zeilen, da gibt es deutsche Zeilen drin.
Ach,
und
changen die innerhalb eines
Liedes? Die wechseln innerhalb der Lieder immer. Die sind immer dreisprachig. Und die Zahl 3 hat in den antiken Mysterien auch eine schöne Bedeutung. Mir hat das alles gefallen, einfach das so zu benutzen, weil ich das einfach so, ich bin so ein, da sind wir wieder, wie gesagt, deswegen habe ich auch diese Sagensammlung damals gemacht und so. Ich bin ein ganz großer antiken Fan. Ich habe auch tatsächlich in Latein mein Abitur geschrieben, als Latein-Leistungskurs. Ich habe ein Graecum und ich liebe das. Ich finde das ganz schön. Und deswegen dachte ich, wenn schon persönlich, dann richtig persönlich und dann muss das Latein da auch mit rein. Also ich bin auch ein ganz großer Fan von, auch nicht nur vom alten Rom, sondern von allen Zivilisationen, die da noch dazu waren. Also wenn du teilweise siehst, was das alte Ägypten schon fertig gebracht hat und so einfach an, auch wissenschaftlich, ey, wenn die Bibliothek von Alexandria nicht abgebrannt wäre, ich weiß gar nicht, wo wir da wären.
Als wir noch in den Höhlen gelebt haben.
Ja, und ich denke mir immer so, ja, ich habe da einen heiden Respekt vor oder zum Beispiel auch, was das Griechische angeht, ich bin ein ganz großer Fan von Epikur. Also ich bin ganz wirklich aktiv überzeugte Hedonistin, aber eben nicht im oberflächlichen Sinne, sondern Epikur hat halt gesagt, du musst gucken, was dich wirklich glücklich macht. Das heißt, du musst gucken, auf welche Freuden du verzichtest zugunsten von großer Freude, von allumfassender Freude. Und ja, das ist eigentlich meine Lebenshaltung. Und ich war dann irgendwann völlig schockiert, weil ich fand Altgriechisch im Schulunterricht total blöd und langweilig. Und irgendwann musste ich dann feststellen, so mit Anfang, Mitte 30, dass eigentlich meine gesamte Lebenshaltung aus diesem blöden Griechischunterricht stammt. Und dann habe ich meine Meinung ein bisschen revidiert.
Machst du auch die anderen Dinge, die zum Musikverbreiten dazugehören selbst? Also, dass du sozusagen Spotify managst, dass du Marketing machst?
Ja, also ich habe tatsächlich eine eigene Plattenfirma. Ich arbeite mit dem digitalen Vertrieb, mit Zebralution. Ich mache da muss ich dann aber sagen, mehr widerwillig, diesen ganzen Promokram, den du da machen musst. Und da wäre ich dann tatsächlich irgendwann total froh, wenn ich Menschen dafür finden würde, die sich den Scheiß ans Bein binden. Und sollte ich hier draußen, ja, das ist ja ein Digital-Podcast, ja, sollten sich hier draußen Produktmanager.innen finden, die Lust haben, sich bei mir zu melden, die dieses wunderschöne Produkt mit mir vermarkten wollen, möglicherweise auch digital. Ich freue mich über alle, die sich melden, einfach, weil es wahnsinnig schwierig ist. Aber gerade genau aus diesem Grund, es ist unglaublich schwierig, da auch Leute zu finden, die einerseits ein Faible dafür haben und auch für so eine alte Schachtel wie mich und sagen, mein Gott, ich vermarkte eine 49-jährige Frau und keinen Teenie. Und gleichzeitig halt vorne sind, was so soziale Medien und so ein Zeug angeht. So, und das ist halt alles eigentlich Arbeit, auf die habe ich überhaupt keinen Bock. Also ich habe zwar Kunst studiert, ich habe ein Auge für Optik und so Zeug, aber mich nervt das. Und ich habe tollerweise meinen Bassist, der Bassist meiner Liveband, die ich natürlich auch habe. Es wird auch so, wir dann mal irgendwann nach wieder Corona dürfen. Wieder dürfen. Der ist ein unfassbar toller Schriftsteller, der noch viel zu wenig veröffentlicht hat. Und ich verehre den total, weil der wirklich ein Zauberer mit Worten ist. Und der schreibt quasi die Texte über mich auf meiner Website. Seite, was ich toll finde, weil ich kann das nicht. Ich kann also mich selber eben bewerben und so, das ist so, das fühlt sich kacke an und das will ich nicht. Und da hört es dann bei mir auf. Also da merke ich dann auch, das können echt andere Leute besser und da lasse ich dann auch sehr gerne los.
Also ich will es nicht indiskret sein, aber wie verdienst du dein Geld? Weil was ich ja merke ist, Spotify ist zwar ein Vermarktungstool für Musiker, also ja. für Nutzer toll, für einen Macher. Hm?
1000 Streams, 4 Euro für alle Leute und zwar 4 Euro vor Teilung mit den Vertrieben.
Nein,
4 Euro ist quasi das, was ankommt, bevor es alles aufgeteilt wird. Und was dann bei dir, wenn du deine eigene Plattenfirma hast, dann kommt bei dir so etwa die Hälfte an.
Ach,
davon.
Nein, niemals.
Doch,
nein,
doch,
es ist
bei
viel,
mir
viel
schon.
Weniger.
Nein,
es
bei
ist
mir
viel,
schon.
Viel weniger.
Nein.
Oder hast du aber echt einen guten...
Hase. Ich weiß, was bei mir ankommt.
0,003 Cent.
Ja, das liegt aber daran, dass ihr noch eine Plattenfirma habt, die dazwischen hängt. Bist du Eigner deiner Plattenfirma?
Nee.
Siehste? Deswegen, nein, ich weiß ja, was bei mir ankommt, aber es ist lächerlich. Also dafür habt ihr viel mehr Streams als ich. Und trotzdem, also davon kannst du natürlich nicht leben. Nein, ich kann leben, weil ich schreibe Drehbücher. Und ich schreibe auch nicht nur Drehbücher so für den Spaß, sondern meine Drehbücher werden auch verfilmt für Kino und Fernsehen. Und das ist zum Glück was immer ganz gut so meine laufenden Kosten deckt. Ja, und ich produziere andere Menschen, ich mache Remixe für andere Menschen. Und all das sind natürlich Dinge, was dann wieder für die scheiße ist. Weil die müssen ja dann wieder mich bezahlen. Die investieren dann wieder in Dinge. Also wenn du deine eigenen Sachen rausbringst heute als Musikschaffende, bist du voll am Arsch. Ich habe es mittlerweile irgendwann auch mal fast mit einer Art Geisteskrankheit verglichen, weil du musst es machen. Wenn du Musikerin oder Musiker bist, musst du Musik machen. Und ich merke das auch bei allen, die versuchen aufzuhören. Das geht nicht.
Geht nicht.
Nee, ist wirklich so. Ja. Und wenn sie versuchen aufzuhören, werden sie echt krank. Ich habe Leute erlebt, die gesagt haben, ich mache das nicht. Also gerade lustigerweise im Produktionsbereich. Es gab viele, weil Musikproduktion ist noch so ein Bereich, wo du, wenn du keine Künstlerin oder Künstler hast, die dich bezahlen, direkt bist du am Arsch, da kannst du nichts mehr verdienen. Und die haben gesagt, nein, also es gibt dann Leute, die machen Kneipen auf, die arbeiten im Verkauf, machen irgendwas oder Vertrieb von irgendwelchen Dingen. Die werden richtig, richtig depressiv und krank, weil du das einfach, also das ist so ein Gendefekt oder sowas. Und deswegen tue ich natürlich alles. Ich habe einen super bekannten DJ, den ich zu meinen Freunden zählen darf, der ist gleichzeitig ein ganz toller Künstler, also bildender Künstler. Und der sagt auch, ich mache Kunst, um meine Musik zu finanzieren, weil ich das so liebe. Aber ich kann da eigentlich, ist es totaler Scheiß. Ja, so.
Ich habe das auch ganz oft. Wir haben ja teilweise dadurch, dass wir Podcasts machen, brauchen wir halt auch Menschen, die für uns schneiden. Mhm. Und haben wir Ausschreibungen gemacht. Was meinst du, was da für Lebenskünstler ankommen? Und es ist ganz oft sowas wie, leg eigentlich Elektro auf und brauche nur was die Miete zahlt. Ja?
Ja, klar. Aber das Ding ist halt, da sind wir auch in Deutschland, ist es, glaube ich, auch so ganz besonders scheiße. Also es gibt so Nationen, die haben einen großen Respekt vor ihren Kunst. Schaffenden. Also ich weiß es zum Beispiel vom Iran. Wenn du Künstler oder Künstlerin bist, dann bist du jemand. Also einfach nur, weil du Dinge erschaffen kannst. Da ist ein ganz anderer Respekt dafür da. Während hier ist es eher so, ne, soll ich dir dein Hobby finanzieren oder was? Und also das gab es ja jetzt irgendwie im Laufe der Corona-Krise, dieses tolle Meme von diesem Flugbegleiter, der da stand und dem Musiker mit seiner Gitarre irgendwie, der da auch jetzt steht und sagt, soll ich dir jetzt dein Hobby finanzieren? Ja, so von Lufthansa. Und Kunst machen ist gleichbedeutend mit einem Hobby haben. Weil alle der Meinung sind, dass das jeder kann. Weil niemand, und ich glaube, das ist auch dieses typisch deutsche Bild von dem genialen Einfall. Und auch, wir hatten an der Uni, ich habe an der HDK hier studiert in Berlin noch vor vielen, vielen, vielen Jahren, als das noch nicht mal UDK hieß, sondern HDK. Da gab es tatsächlich Kurse, wie du mit dem Bild klarkommst, was die Gesellschaft von Kunstschaffenden hat, nämlich, dass die immer arm und unglücklich sein müssen. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber das ist so eine deutsche Macke. Du musst, also der Künstler leidet stellvertretend oder die Künstlerin leidet brotlos, stellvertretend, ne? Für die Gesellschaft. Ich weiß auch nicht, es ist ganz komisch.
Also ich glaube, also was für mich jetzt der lustige Bogen eigentlich ist, nach hinten raus, ich glaube, es wird so ein bisschen deutlich, was ich meinte mit dieser poppige Song, spiegelt halt für mich nie wieder diesen Tiefgang, den du hast. Also was ich jetzt alleine schon aus dem Gespräch gemerkt habe, das ganze Thema Frauen, Gleichberechtigung, Drehbücher, produzieren, selbst Musik machen auf unterschiedlichen Ebenen, teilweise mit Livebands, teilweise für dich sozusagen ganz alleine, Bücher, die dich sehr viel sozusagen, wo du schreibst, also...
Na, meine tollen Bands hätte ich beinahe vergessen. Da mache ich natürlich auch nichts alleine. Ja? Also bei Meistersinger ist mein geliebter Roman immer dabei zum Beispiel und so. Das ist ganz wichtig.
Also von daher, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich war gerne auch mal Reibungsfläche für dich, wo du mal so einen Prototyp-Mann hier gegen die Wand nageln konntest.
Ich hoffe, ich wollte dich doch gar nicht gegen die Wand. Nein, vielen, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu sehr zugeschwallt und es hat mir Spaß gemacht. Und das ist, ja, ich hätte euch gern beide als Verbündete. Ich glaube, aber habe ich, glaube ich, auch. Sebastian habe ich eh schon. Ich glaube, dich habe ich jetzt. Vielleicht habe ich dich auch.
Ne? Lustigerweise, ich schreibe immer so parallel Bücher mit. Ich schreibe gerade ein Kinderbuch und habe ich gedacht, ja, ich habe immer schon mal nachgedacht, ob ich eines der Kinderbuchprotagonisten einen homosexuell sein lasse, wo ich denke, es könnte halt mal interessant sein, dass man das jungen Menschen schon mal mitgibt, aber ich werde vielleicht auch nochmal echt, was heißt, ich werde darauf mal hinschauen, dass ich Gender, wie hast du gesagt, genderneutrale Sprache.
Ja, genau, das ist cool.
Also ich sehe schon, du kommst hier von hinten durch die Brust ins Auge.
Super, muss ich total, darf ich das noch erwähnen? Ich muss total lachen, weil ich liebe es, wenn Männer Kinderbücher schreiben. Das machen ganz viele Männer. Das Lustige ist, wenn du als Frau anfängst, Bücher zu schreiben, also wenn du von irgendeinem anderen Genre kommst, also ich wurde als erstes, ich habe ein ziemlich brutales Horrorgeschichtenbuch geschrieben als erstes, als ich angefangen habe. Ich wurde die erste Frage war, als gesagt habe, ich habe jetzt ein Buch. Nee, als ich das Buch geschrieben hatte, ach so. Ach, ein Kinderbuch. Ja. Nee, jetzt nicht so richtig. Es ist wirklich lustig, ist echt so. Habe ich mich gerade heute mit meinem Mann drüber unterhalten, muss ich jetzt noch anbringen.
Ich habe so eine Reminiszenz, mein Vater ist mit mir als 14-Jähriger mal in den Film Philidee gegangen. Kennt ihr den?
Philidee, Akif Pirinci, leider auch in den Wahnsinn abgedriftet, ja? in den grausigen, rechtsradikalen Wahnsinn abgedriftet, gruselig.
Ich habe eine Rede von ihm gehört, boah, ey, geht gar nicht. Ich habe das Buch damals verschlungen, fand das geil, also dieses Katzenbuch.
Und der Film ist richtig brutal, mein Vater mit 14 Wächter wusste nicht, was er da hatte.
Wir gehen jetzt in Katzen, schön, ja. Ja, aber es gibt ja eine Menge Leute. Mensch, ich finde es ganz gruselig, daran zu denken. Ich habe bei Radio Fritz, ich war ja 9 Jahre bei Radio Fritz irgendwie, habe da ganz normal, auch teilweise ganz normal Tagesprogramm gemacht. Ich habe mit Ken Jebsen Sendungen gemacht zusammen. Wenn ich mir denke, so, oh, weia.
Hast du den als sympathischen Kollegen kennengelernt oder hat sich das damals schon abgezeichnet, wo er hingeht?
Also es gibt Sachen, die würde ich jetzt einfach aus Gründen, weil ich die, also von jedem Menschen, egal die Privatsphäre respektiere, möchte ich keine Interna sagen. Ich habe damals gerne mit ihm, also es war nicht oft, aber so, man war so, der war nett, der war lustig, der war nett, der war immer, es gab schon so Tendenzen, wo ich dachte, ein bisschen komisch. Nein. Aber ja, also wenn du zurückblickst auch heute, dann ist das ist gruselig. Ich finde es aber auch teilweise gruselig, wie Leute so kippen können. Und ich glaube auch für einen selber so. Es kann, wer weiß, ob das mit einem selber nicht auch passieren kann.
Naja, auf jeden Fall sind die Grenzen da auch oft sehr fließend, ja. Mhm. Ich meinte übrigens genau die Leute vorhin, die sozusagen auf der Kippe sind, die man eher verschrecken kann mit irgendwie Angekreische. Weißt du, das war meine Intention vorhin da einfach. Was ich versuche, ja, die Leute nicht aufzugeben, ja, also Leute, die, also wir haben irgendwie, wie viel Prozent im Osten sind es irgendwie 25% oder über 20%, die AfD wählen und es ist total kontraproduktiv, die alle als Verlorene oder als Arschlöcher zu bezeichnen. Mhm. Das glaube ich wirklich, ja, und deswegen, das meinte ich vorhin bei unserer Diskussion über Feminismus, dass man einfach sich wenigstens, man sollte versuchen, Leute zu kriegen, die auf der Kippe stehen. Das meine ich.
Da stimme ich dir total zu, wobei ich immer wieder finde, dass du gerade, boah, da machen wir jetzt eine weitere Büchse der Pandora auf. Ich finde, die Grenze ist da, wo ich das Gefühl habe, dass versucht wird, so die Mitte zu verschieben, dass man sagt, wir treffen uns irgendwo in, also ich richtig. Mit jemandem, der unmenschliche Sachen sagt, nicht in der Mitte treffen. Und ich glaube auch, dass es gut ist, da schließt sich dann auch wieder der Kreis, also egal in welcher Form von Diskriminierung, ob ich rassistisch diskriminiere, ob ich
sexistisch.
Ja, also ob ich rechts, also ob ich sehe, dass Menschen rechtsradikal sind, dass es gut ist, bestimmte Grenzen klar zu machen und zu sagen, halt,
genau,
in dem Linien. Moment, ja. in dem, hier ist die rote Linie, du kannst gerne wiederkommen, wenn du gemerkt hast, dass das Kacke ist, was du erzählst. Und du bleibst für mich immer noch ein Mensch. Also da halte ich es mit dem Hovermall aus der Edda, wo es immer heißt, hilf allen Menschen in Not, egal ob es Freunde oder Feinde sind, aber vergiss nie, wer deine Feinde sind. Also ich werde jeden von einem Autounfall retten, aber trotzdem werde ich sagen, solange du hier sowas sagst oder dich so und so verhältst, möchte ich mit dir nichts zu tun haben.
Ja.
Und ich glaube, das ist auch wichtig, weil ich habe immer das Gefühl, dieses, darf man das jetzt wieder sagen, führt dazu, dass da so Dämme brechen und dass Menschen auch so ein teilweise aus ganz anderen Beweggründen, weil sie sich irgendwo anders ungerecht behandelt fühlen. Und dann plötzlich irgendwo raufhacken und wenn sie das dürfen, darin dann auch sich noch gegenseitig bestärken und damit dann wieder anderen Menschen wehtun und Fürchterliches anrichten. Und ich glaube, das kann man durch so rote Linien vielleicht nicht verhindern, aber zumindest so ein bisschen begrenzen.
Also ich sehe schon, wir müssen hier für eine Fortsetzungsfolge nochmal einladen, oder?
Bla, 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 bla.
Nee, das war ja alles andere als bla, bla. Das war ja viel, viel Fundiertes und Wertvolles, wo ich dir dankbar bin, dass du dich uns daran hast teilhaben lassen.
Vielen Dank. Das ist irgendwie gleichfalls. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich habe mich gefreut und auch ich habe Dinge gelernt und fand das sehr schön. Danke sehr.
Hey, schön, dass du da warst und viel Erfolg mit deiner Platte.
Danke. Und euch viel Erfolg mit eurem Podcast. Es macht Spaß, das zu hören, auch die anderen Folgen.